Also, ich bin Laura Herdrich, ich bin 29 Jahre alt, aktuell Referendarin am OLG Celle, schreibe noch eine Doktorarbeit und mache ein bisschen Kommunalpolitik. Und jetzt kommt immer der Teil, wo ich an Daniel überleite, denn ich mache diesen Podcast mit Daniel zusammen.
Hallo, jetzt habe ich es gesagt, hallo, sonst sagt Laura immer hallo im Podcast. Ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover, Gründungsmitglied von BBR Legal und so weiter und so fort. Und ich mache einen Podcast und ich bin nicht in der Kommunalpolitik tätig. Das ist eigentlich unser Running Gag, so wie wir das machen. Ja, Laura, jetzt haben wir fangen ja schon an mit guten Aufschlag. Wer von uns beiden stellt dich strafbar vor?
Fang du mal an.
Okay, also wir beide machen die strafbar. Wenn ihr das Logo kennt, ist das seit 2019. Machen wir also einen Podcast. Wir sind, glaube ich, bei Folge 32 heute. Damit ihr so eine Vorstellung habt, meistens so eine halbe Stunde bis eine Stunde oder so. Es ist so, die Strafbar, die Idee war halt immer, dass wir über Strafrecht reden. Es gab, als wir damals waren, nicht so einen wirklichen guten Podcast über Strafrecht online. Und da dachten wir, das machen wir dann halt. Und wir reden so alle zwei Wochen über Strafrecht. Und das ist vielleicht so, wir sind halt keine Vorlesung, ne? Also wer jetzt gerade für die Strafrecht.at oder für die große Strafrechtübung lernt, da sind wir die falschen Ansprechpartner dafür. Also ich habe das auch schon mal korrigiert und so, aber wir machen das mehr so ein bisschen lockerer, ne? Also ihr werdet jetzt hier nicht mit uns 12 Meinungsstände diskutieren zur Heimtücke. Das machen wir sicherlich nicht, sondern wir sind da ein bisschen praktischer, ein bisschen lockerer und das Ganze soll auch unterhalten. Laura möchte einen Spoiler oder eine Produktwarnung platzieren.
Genau. Also wenn ihr uns noch nicht kennt und uns noch nicht gehört habt, dann und vielleicht nach diesem Podcast Lust habt, uns zu hören, hört nicht Folge 1. Da haben wir ein Tonproblem gehabt. Die ist zwar inhaltlich ganz schön, aber das Tonproblem ist da. Vielleicht nehmen wir die irgendwann nochmal neu auf. Also wenn ihr Lust habt einzusteigen, dann steigt besser mit einer späteren Folge ein.
Ja. Ich möchte übrigens eine Sache, wo ich mich gerade überfolge, bis eben, 2 Sekunden vorher, hatte Cop Holger, den man auch in unserem Podcast kennt, seine Kamera an. Jetzt weiß ich endlich, wie der aussieht. Hallo, Holger. Holger hat schon ein paar Mal uns geschrieben. Es sind noch 2 andere großartige Fenster, aber das habe ich schon gesehen. Niemand möge sich ausgeschlossen fühlen. Aber jetzt habe ich von Cop Holger endlich auch ein Gesicht. Danke, Holger. Vielleicht noch ein Hinweis, also wir reden ja gleich so ein bisschen auch über die Praxis und Laura hüpft ja demnächst auch bei der Staatsanwaltschaft rum und ich bin ja irgendwie jeden Tag fast zur Zeit vor Gericht. Wenn wir was erzählen, auch gerade ich aus der Praxis, dann sind das keine, wir beantworten keine Fragen zu aktuellen Fällen, ich werde keine Bezüge zu aktuellen, nicht abgeschlossenen Fällen machen und wir werden auch an keiner Stelle das Dienst- oder Anwaltsgeheimnis verraten. Also bevor ihr diesen Podcast irgendwie heimlich mitschneidet, morgen direkt zur Staatsanwaltschaft Hannover schickt und sagt mal, und hier, jetzt guckt mal, der verrät alles, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wir werden das alles so machen, dass das damit nicht so viel zu tun hat, also beziehungsweise gar nichts zu tun hat. Wir wissen, was wir erzählen dürfen und was nicht.
Genau, und einen Hinweis haben wir auch. Wir wollen diesen Podcast gerne aufnehmen. Das bedeutet, wenn ihr Fragen stellen wollt, also entweder könnt ihr die im Chat stellen oder natürlich auch Fragen so. Genau, wir wollen das aufnehmen, wir nutzen aber nur die Tonspur. Ich sehe ja, dass auch der Großteil der Menschen sowieso kein Bild anhat, aber auch die, die es haben, ihr könnt es anlassen, wir werden das nicht benutzen. Das zur Info.
Genau. Gut, ich glaube, jetzt hatte Malte eine Frage, die unter den Nägeln brennt. Ja, um die Antwort zu sagen, ob die Person ein Mörder ist oder ein Totschläger oder ein Unschuldiger, das entscheidet sich erst ganz am Ende. Also in dem Moment, wo eine Person verurteilt ist und rechtskräftig diese Verurteilung ist und man sagt, naja, das ist jetzt Herr Meier und Herr Meier ist ein Mörder, einmal schwierig vom Menschenbild, weil vielleicht ist dieser Person ja noch mehr als ein Mörder. Und der entscheidende Punkt ist aber, naja, ob der Mörder ist oder nicht, wenn das festgestellt wird, kann ich ihn nicht mehr verteidigen, dann ist das vorbei. Während der Mord oder die Tötung oder was auch immer los ist, und vielleicht ist ja auch gar keiner tot, ist ja ganz am Anfang. Und deswegen, glaube ich, muss man halt sagen, wenn die Person verurteilt ist, dann ist es vorbei, dann ist es vielleicht ein Mörder oder auch nicht. Aber man muss von vorne denken, die Tat muss, man verteidigt zwar den Menschen, aber man muss von der Tat ausdenken und nicht von dem Ergebnis. Und deswegen habe ich gesagt, finde ich sprachlich Mord besser, weil es halt nicht das Ergebnis schon vorwegnimmt, dass vielleicht der Angeklagte oder der Beschuldigte oder die Beschuldigte, aber ihr werdet sehen, wenn ihr unseren Podcast kennt, das sind eigentlich immer Männer in unseren Beispielen, das gibt auch einen statistischen Grund. Eigentlich ist es so, dass, und nicht nur eigentlich, es ist so, dass wenn jemand ein Mörder ist, dann kann ich ihn nicht mehr verteidigen, dann ist vorbei. Ne? Weil auch Mord ist ja eine Konstruktion von uns. Also man tut ja nicht etwas und ist ein Mörder, sondern man wird halt zum Mörder qua Urteil und nicht qua Tat. deswegen Mord. Das war jetzt ziemlich krasser Einstieg. Laura, willst du ganz kurz nochmal sagen, wie das hier weiter... Aber Malte, ist das befriedigend für dich, die Antwort? Keine hohen Ansprüche, ne? Ja, im Chat ist noch ziemlich still. Das prangere ich an.
Ich glaube, dann steigen wir mal ein, ne?
Ja.
Okay, also nochmal vorweg. Ich werde natürlich, weil ich mich halt noch in der Ausbildung befinde, eher was zur Theorie erzählen und Daniel ein bisschen aus der Praxis berichten. Unsere Gliederung ist so ein bisschen so, wir fangen an natürlich bei den Ermittlungen, gehen über die U-Haft und das Verfahren und was man als Verteidiger oder als Verteidigerin da tun muss und behandeln natürlich auch den Mord insgesamt ein bisschen. Einmal kurz zum Ablauf des Verfahrens, nur um das einmal kurz darzustellen. Das fängt natürlich an, die Polizei, die Mordkommission fängt an zu ermitteln. Jetzt möchte Daniel was dazu sagen.
Ja, also die Mordkommission, ich nehme jetzt mal das Beispiel Hannover, weil ich da auch meinen Tätigkeitsschwerpunkt, es ist tatsächlich die angesiedelt, die ist also nicht in, sag ich mal, bei der Polizei Ronnenberg angesiedelt. Also jede Kleinstadt hat nicht eine Mordkommission, sondern meistens sitzen die Mordkommissionen ein bisschen zentraler. Und das ist zum Beispiel hier in Hannover und dann gibt es das Dezernat 1.1, also als direkt 1.0 ist, glaube ich, das Dezernat für die Leitung und direkt darunter quasi als allerwichtigst oder als zumindest in der Rangfolge als erstes kommt die Mordkommission 1.1 und das sind meist etwas erfahreneren Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die dort halt eine Mordkommission bilden. Das heißt, wenn man nicht auf dem allerplattesten Land in eine vorsätzliche Tötung verwirklicht, ist damit zu rechnen, dass halt Leute, die schon mal sowas gemacht haben, gegen einen ermitteln. Und die ermitteln auch ein bisschen umfangreicher als, ich sag jetzt mal, eine kleine Schlägerei in der Dorfkneipe, also wenn die noch geöffnet wäre. Ne? Also das sind halt schon Spezialisten. Ich sag später nochmal ein bisschen was, wie gut diese Spezialisten zum Teil sind. Dann kann man vielleicht auch mal, also man sollte jetzt nicht an so super Tatort-Spezialisten denken. Ich gucke Tatort selber nicht, aber es ist halt keine James Bonds, die da ermitteln. Das sind schon Streifenpolizisten mit viel Erfahrung und zwei Fortbildungen, ja.
Okay. Die Mordkommission gibt's dann weiter an die Staatsanwaltschaft und da an die Kapitalabteilung. Und wer sitzt da so?
Ja, in der Cup-Abteilung, das ist nämlich, wir haben vorhin in der Vorbereitung diskutiert, ob ich da Cup-Abteilung hinschreiben darf, aber so würde man das wohl nennen bei der Staatsanwaltschaft. Also auch das, ich weiß nicht, wie weit alle von euch wie weit die sind in der verschiedenen Vorlesung. Also nicht die Polizei ist Chef der Ermittlungen, sondern die Staatsanwaltschaft und da gibt es in den größeren Staatsanwaltschaften über Kapitalabteilungen, das sind also die Leute, die sich mit Kapitaldelikten auseinandersetzen, also vielleicht vereinfacht gesagt da, wo eine Leiche dabei ist, ja, oder hätte dabei sein können oder sollen. Und das sind sicherlich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben und da auch Lust drauf haben. Also wenn man halt zur Staatsanwaltschaft geht, um so ein Buchstabendezernat zu bearbeiten, Buchstabendezernat heißt, ich habe irgendwie in Zelle alle normalen Straftaten von Erwachsenen von A bis H. Ja, so das ist so meine Arbeit. So, wenn ich das machen will mein Leben lang, dann gehe ich halt morgens hin, gehe früh nach Hause. Wenn man so rangeht, dann ist es nicht so ganz wahrscheinlich, dass man irgendwann in der Cup-Abteilung sitzt und da irgendwelche Mörderinnen und Mörder anklagt. Aber zum Beispiel in Hannover kann ich das berichten, gilt aber auch für Hildesheim. Die Staatsanwälte, die in diesen Cup-Abteilungen sitzen, bearbeiten nicht ausschließlich Mord- und Totschlagsdelikte oder Tötungsdelikte. Die haben dann häufig noch ein bisschen Buchstaben dabei oder was, keine Ahnung, ein bisschen BTM, also Drogen oder irgendwas. Also das ist schon nicht so, dass die so super spezialisiert sind, ein bisschen spezialisiert. Ich weiß zum Beispiel, dass sie in Bayern wohl noch spezialisierter sind, aber es sind spezialisierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die dann da loslegen. Die sind zum Teil aber auch Anfang 30 oder auch Ende 20. Also da muss man jetzt nicht 10 Jahre bei der Staatsanwaltschaft gewesen sein. Wenn ich das Gefühl habe, bei der Polizei zum Beispiel, die sind alle mehr als 10 Jahre dabei. Gut, auf der anderen Seite, fertiger Polizist kann man 21, 22 sein. Ne? Das ist ja immer beeindruckend, wie dann so Leute, die aus meiner Sicht aussehen, als wenn sie kurz vor der Uni oder kurz vor der Schule sind und dann laufen die halt irgendwo mit Maschinenpistolen rum. Das ist halt Teil der Realität, wenn man Polizist ist mit 20, ne? Oder 21.
Okay, wenn die Staatsanwaltschaft dann findet, dass das irgendwie sinnvoll ist, ich bin ein bisschen heiser heute, super, dann erhebt sie Anklage und zwar vor dem Schwurgericht. Das Schwurgericht besteht aus dem Vorsitzenden oder der Vorsitzende, zwei BerufsrichterInnen und zwei Chefinnen. Daniel, wie wird man das denn?
Was? Also was genau? Es sind ja, also das ist ein bisschen gemein. Also fangen wir mal den Schiffinnen und Schiffen an. Die allermeisten von uns, die hier sitzen, also zumindest von der professionellen Seite, sind wegen Schiffinnen und Schiffen gesperrt. Juristinnen und Juristen können das ganz grundsätzlich nicht werden. Das ist ein bisschen, müssen wir uns jetzt mal genau angucken, aber das ist nicht. Aber Schiffinnen und Schiffen, das sind unsere Jury. Ja, also wenn ihr das kennt aus dem, also wenn man sich, wie ist das genau? Jetzt habe ich gerade in den Chat geguckt. Ich darf nicht in den Chat lesen. Oh, du musst mir gleich angucken. So, also, bei, das müssen wir noch lernen, ne? Wir sind so ein bisschen nervös und lassen uns leicht ablenken. Also, Schöffen und Schöffen, da ist das so. Ihr kennt das aus US-Filmen, da sitzen irgendwie 12 oder noch mehr Leute und entscheiden, wie es ist. Das ist in Deutschland nicht so. Das war in Deutschland bis in die 20er Jahre so ähnlich. Und dann hat man entschieden, man macht das anders. Es gibt jetzt Schöffen und Schöffen. Das heißt, es gibt insgesamt 5 Richterinnen und Richter und 2 davon sind der Handwerksmeister, und die pensionierte Lehrerin. So, also so ganz normale Leute, die werden von den Gebietsvertretungen, also vom Stadtrat oder so, ne, werden die benannt und dann werden die da gewählt. Ich glaube, die Wahlperiode ist auch 4 oder 5 Jahre und dann sitzt man da beim Landgericht und wird halt zufällig mehr oder weniger zutragen. Und wenn man halt Pech oder Glück hat, es kommt drauf an, wie leidensfähig man ist und wie das Ganze läuft, kommt man dann halt nicht in die große Steuerstraftat, sondern das nächste in dem Mordverfahren. Und dann sitzt man da drin und entscheidet genauso wie die Richter mit. Also man muss, die anderen 3 Richterinnen und Richter sind Berufsrichterinnen und Richter, also Volljuristen mit überdurchschnittlichen Vorstellungen, was ihre Noten angeht, die sie auch verwirklichen konnten, und unterdurchschnittlichen Vorstellungen, was die Bezahlung angeht. Und das sind dann, da wird man, also geht man in die Justiz, wenn man diese beiden Vorstellungen hat. Und da sitzt man dann in Justiz und da muss man da ordentlich Karriere machen. Zumindest für den Vorsitz ist das so, dass man das schon an so einem Landgericht, da sagt man schon, wenn man Strafrichter am Landgericht ist, dann ist schon die höchste Stufe, ist, dass man dann Vorsitzender des Schwurgerichts ist. Und das sind dann auch Kammern, die sich hauptsächlich mit Schwurgerichtssachen, also mit Leichen, auseinandersetzen. Und so ist das dann. Es gibt immer einen Vorsitzenden, das ist der oder diejenige, also hauptsächlich sind es Männer, das muss man auch mal sagen. Also ich müsste jetzt überlegen, wo eine Frau sitzt, aber in der näheren Umgebung glaube ich nicht. In Hannover ist es ein Mann, davor war es ein Mann, in Hildesheim ist es ein Mann, davor war es ein Mann, in Braunschweig ist es glaube ich auch ein Mann. Also kann man mal so überlegen, wie es so ist. Ne? So, und diese Männer oder diese Vorsitzenden, die sind dann auch schon, das sind erfahrene, honorige Strafrichterinnen und Strafrichter, die haben also wahrscheinlich schon mal 10 Jahre irgendwie eine normale Kammer im Vorsitz gehabt und die führen durch das Verfahren. Dann gibt es von den Berufsrichterinnen, da gibt es links und rechts sitzen welche, die sind zum Teil auch, ich sag mal Anfang 30, Ende 20, kann dann das schon erwischen, vielleicht ein bisschen älter, aber auch mit überdurchschnittlich guten Bewertungen, also nachdem man hört doch mal auf mit Anreder. Ja, ich muss
Anja, du kommst ich ganz kurz. Ich muss ins Reden gerade.
Ich muss mal kurz, der Chat ist zu, kann mich wieder konzentrieren. So, das sind Leute wie du und ich, sag ich mal, also so wie Laura oder ich, so ne, Anfang 30, Ende 20. Und dann gibt's einen, der arbeitet und der andere passt auf. Das funktioniert so, einer ist der Berichterstatter, der schreibt später das Urteil und die andere oder der andere hat ein paar andere Aufgaben, aber dazu vielleicht später. Das war ein bisschen viel schon, ne? Laura, du bist wieder dran.
Keine Sorge, ihr müsst nicht die ganze Zeit nur Daniel zuhören.
Laura hat auch noch so Monologe vorbereitet.
Genau. Okay, dann, wenn das Gericht davon überzeugt ist, was die Staatsanwaltschaft vorgetragen hat, dann wird das zugelassen, die Anklage, es folgt die Hauptverhandlung und gegebenenfalls die Revision, die dann am BGH entschieden wird. So, das einmal kurz zum Ablauf. Und jetzt die Frage, die vielleicht ein paar von euch interessiert, das hoffe ich zumindest. Und jetzt müsst ihr leider wieder Daniel zuhören, weil ich kann da noch nichts zu sagen. Wie kommt man an solche Fälle?
Ja, das versuche ich ein bisschen abzukürzen. Also, indem jemand sagt, hier, Herr so und so oder Frau so und so, ich glaube, du könntest mich jetzt hier mal rausholen. Das ist jetzt, ja, also es gibt eine Sache, ich glaube, das ist die wichtigste, Tipps im Knast. Also ich bin der festen Überzeugung, weil das auch meine Erfahrung ist, wenn man vor Gericht so ein bisschen was hinkriegt, ja, und das ist halt meistens Fleiß und ein bisschen Können und ein bisschen Nachdenken und ab und zu auch mal mit Augen zu und durch. Wenn man ein bisschen was hinkriegt, dann spricht sich das in bestimmten Kreisen rum. Und der Vor- und wie Nachteil von Leuten, denen ein Tötungsdelikt vorgeworfen wird, ist, dass die allermeisten von denen, ab dem Moment, wo sie wissen, dass ihnen das vorgeworfen wird, auch nicht mehr durch die Gegend reisen, sondern eher so ortsgebunden in einer JVA verweilen. Und da gibt's natürlich eine Szene, ne? Da sagt man dann, die lesen alle Zeitungen, wenn so eine Berichterstattung ist, immer drin, und dann sagt der eine, boah, also gestern in der Verhandlung, da hat der Brunkhorst den und den Richter so und so angeschissen und dann war der sauer und dann haben sie sich angeschissen. Nein, so natürlich nicht, aber dann einen Antrag gestellt und dann mussten die das alles abbrechen und dann konnte der Polizist gar nicht erzählen, was er wollte. Solche Dinge passieren halt alle oder auch nicht. Kann ja auch mal sein, dass man irgendwie nicht so gut performt. Aber wenn man ab und zu ein bisschen performt, dann kommen die Leute ganz alleine und sagen, ja, hier, Herr Brunkhorst, ich hab hier einen, der soll das und das gemacht haben und die Freundin ist jetzt tot und können Sie mit dem mal sprechen? Und dann sagt man, okay, unter bestimmten Bedingungen spreche ich mit dem mal. Und dann unterhält man sich mit dem, beantragt man einen Schein beim Gericht, dass man mit dem sprechen darf, fährt dann hin, unterhält sich mit dem und sagt, du, wie sieht's aus, wie können wir das darstellen, dass ich jetzt irgendwie meine Wochenende damit verbringe, zu überlegen, wie ich dich herauskriege. Ne? Und dann muss man sich darüber unterhalten. Die andere Sache ist Notdienste. Also das ist so, dass die in jedem Landgerichtsbezirk soll es. In Hannover gibt es auf jeden Fall einen Notdienst, der ist vom Strafverteidigerverein organisiert. Da hat man dann immer 3 Tage Dienst, so alle paar Monate. Und wenn man Pech hat, dann rufen da Leute an, die irgendwelche Probleme haben, wie ich bin jetzt hier besoffen und die Polizei will mich erst morgen früh wieder nach Hause lassen, bitte holen Sie mich raus. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, was man dann sagt, ne? Wenn man Pech hat, fährt man noch hin, weil man das am Telefon nicht alles zusammenkriegt und sagt, ja, also das ist jetzt nach Gefahrenabwehr, bist du halt so besoffen und randalierst und mich bedrohst du ja auch. Du bleibst jetzt hier bis morgen früh und wenn sie dich dann nicht gehen lassen, meldest du dich. Ein bisschen mehr macht man schon. Und wenn man Glück hat, dann sind das halt interessante Mandate, ne? Dass der sagt, ich kenne niemanden, Polizei hat mich gerade aus der Wohnung geholt, da lag noch eine, mein Kumpel liegt da noch, der ist tot, können Sie mir vielleicht helfen, ja? Also so kommt man natürlich auch immer nach, das hat man natürlich relativ selten in Großstädten, in kleinen Städten ist es sicherlich besser. Und auch das Gericht ordnet bei. Ich habe bei Kapitalsachen 2 Sachen bisher erlebt, sag ich mal, für den Raum Niedersachsen. Die eine Sache ist, dass das Gericht konsequent Leute benennt, die in Kapitalsachen sehr viel Erfahrung haben. Das gilt sicherlich für den einen oder anderen Kollegen, und ich überlege gerade, ob ich auch eine Kollegin mir einfällt, aber das gilt für die einen oder anderen Kollegen und für die andere Kollegin sicherlich auch, dass man sagt, also die ist tot, du brauchst jetzt jemanden, und da gibt es einen Anwalt, eine Anwältin, die sowas häufiger macht. Und die zweite Sache ist, es gibt für alle Arten von Straffällen immer sogenannte, also gibt es Leute, oder sagen wir so, einige Richterinnen und Richter haben die Angebot, immer die gleichen Rechtsanwälte beizuordnen, egal was die machen. Und regelmäßig machen die dann auch nichts oder nicht viel oder nichts Gutes. Und das ist auch quasi die Quelle für die Tipps im Knast, weil wer im Knast sitzt, hat immer einen Pflichtverteidiger. Ne? Sonst ist richtig was schiefgegangen. Und das sind dann die Leute, die dann irgendwann kommen und sagen, Herr Brunkhorst, können Sie das nicht übernehmen? Ich erreiche meinen Pflichtverteidiger nicht. Der wohnt zwar nur 3 Straßen weiter, aber und mir wird hier ein Mord vorgeworfen, aber der meldet sich nicht. Ja, so, und ansonsten Familie, Freunde, Geschäftspartner, da muss man halt auch einen Ruf haben oder halt Glück bei Google. Und am Ende braucht man eh Glück, aber Glück ist nur Mathematik. Wenn man halt viele Möglichkeiten schafft, wo Leute gut über einen reden, dann hat man auch irgendwann Glück, dass einer sagt, ich glaube, du bist es.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, was passiert denn, wenn man in Haft ist? Daniel, hier steht erstmal Haftprüfung, da wolltest du noch was zu sagen.
Ja, also das allererste, Entschuldigung, die Nase juckt. Das allererste, was passiert, wenn man halt verhaftet wird, man wird halt zu so einer Haftprüfung hingeschleppt. Das heißt, da sitzt eine Richterin oder Richter. Das muss immer 24 Stunden sein, verbringen. Man muss bis am Ende des nächsten Tages, muss man, also auch am Sonntag oder Heiligabend, muss man einem Richter vorgeführt werden. Sonst muss die Polizei einem bis zum Abend des nächsten Tages entlassen. Und das ist die Haftprüfung. Und dann steht da, dann stellt halt der Richter oder die Richterin vor, also ist ein Haftrichter, also nicht der später einen verurteilt oder auch nicht, sondern ist die Haftabteilung, ist also am Amtsgericht, und die sagen dann, ja, pass mal auf, Freund, du bist ja verhaftet worden, weil du bist am Kröpke mit der Axt erwischt worden und die Axt steckt da halt in deinem Kumpel, ja, und der ist jetzt tot, was sagst du denn dazu? Dann muss man sich halt überlegen, was man macht, und erklären, warum man jetzt glaubt, dass man ins Gefängnis kommt oder nicht, oder man macht auch gar nichts und sagt, das lasse ich jetzt über mich ergehen. Das ist natürlich auch die Frage, was man denen schon weiß, aber dafür braucht es einen Haftgrund, und das macht jetzt Laura, damit ihr nicht von mir genervt seid.
Genau, keine Sorge, wie gesagt, ich rede nachher auch noch ein bisschen mehr. Also genau, wir brauchen einen Haftgrund. Die Haftgründe sind geregelt in 112 Absatz 2 und 3 SCPO. Das heißt, wir brauchen erstmal einen dringenden Tatverdacht, also es muss eine hohe oder eine große Wahrscheinlichkeit bestehen, dass der Tatverdächtige die Tat begangen hat. Und dann gibt es drei Haftgründe oder 4. Der erste Haftgrund ist logisch, wenn der Verdächtige noch flüchtig ist, also wenn man ihn noch suchen muss. Dann gibt es den zweiten, wenn Fluchtgefahr besteht, also Kontakte ins Ausland zum Beispiel sind immer so ein Hinweis. Dritter Haftgrund ist Verdunklungsgefahr. hinsichtlich der Tataufklärung, also wenn man die Sorge hat, dass der Verdächtige auf Zeugen einwirken könnte, Beweismittel vernichten könnte und sowas. Und was auch hier jetzt für unseren aktuellen Fall quasi oder für unseren Podcast hier relevant ist, Absatz 3, ein dringender Tatverdacht hinsichtlich bestimmter Straftaten, zum Beispiel Mord und Totschlag, unabhängig davon, ob wir eine Verdunklungs- oder eine Fluchtgefahr haben. Genau.
Ja, ganz großer Mist, vielleicht um das mal zu berichten. Ich hatte das in einem nahegelegenen Landgericht oder Amts, nee, es war schon ein Landgericht, also in der Hauptverhandlung haben wir das gemacht, nach Eröffnung. Und konnte ich systematisch dran gearbeitet, dass ich alle Haftgründe wegbekomme, die Fluchtgefahr kaputt gemacht, dafür gesorgt, dass keine Verdunklungsgefahr mehr besteht, indem man sich eingelassen hat und so weiter und so fort. Und dann sagt das Gericht, ja, dafür war alles total super und es war eine versuchte Tötung, ne? Das muss man nochmal sagen. Also das gilt ja nicht nur für die vollendete Tötung, ja, du wirst auf den Kröpke erwischt mit der Axt im Kopf des Kumpels, ja, und der ist halt zweigeteilt, der Kopf, so, und so, sondern auch wenn du jemanden zum Beispiel mit einem Messer anpiekst und der haut dir halt ein paar auf die Nase und du bringst das gar nicht zu Ende, ist das vielleicht ein versuchte Tötung, kann man drüber diskutieren. Das ist jetzt aber auch nicht schlimmer als so die Standard-Messerstecherei, wo halt irgendwie beide wieder aufstehen, ne? Und dann sagt aber die Staatsanwaltschaft und vielleicht auch das Schwurgericht, na, mein Freund, das war aber eine versuchte Tötung. Und dann hast du da, ich sag's jetzt mal brutal, wegen eines ordentlichen Kratzers sitzt du dann halt, obwohl du keine Fluchtgefahr hast, keine Verdunklungsgefahr, nichts, sitzt du dann halt. Das ist schon sehr, sehr ätzend. Und am Ende kriegst du dann irgendwie deine 3 Jahre und denkst dir, ja, warum hätte ich denn, dafür hätte ich jetzt auch irgendwie, ne? Also das ist schon erheblich, dieser zusätzliche Fluchtgrund, immer bei versuchten Taten. Da muss man ja ehrlich gesagt sagen, ob man jetzt unbedingt sagt, die Leute, das Ziel hat, man muss die Leute rausbringen, wenn so ein bisschen was dran ist. Und da jemand liegen geblieben ist, dann würde man vielleicht sagen, auch, kommen wir gleich nochmal zu. Das ist halt nicht das erste Ziel, das ist nicht aus der Diskussion. Ja. André aus Dresden hat recht. Die Haftprüfung ist das, was man beantragt, nachdem der Haftbefehl verkündet wurde. Der erste Termin ist die Haftbefehlsverkündung. Das ist live. Da kann man nicht so viele machen. Also, es kommt zuerst die Haftbefehlsverkündung. Ja, du bist hier, du jetzt. Und später ist die Haftprüfung, wenn er in Vollzug ist. Das ist richtig.
Okay. Gut. Was macht man jetzt mit der Familie?
Wollen wir kurz Fragen abarbeiten?
Sind noch weitere Fragen?
Oder wollen wir die sammeln?
Ich glaube, es sind keine Fragen.
Doch, Angela oder so hat eine Frage gestellt. Das ist nur eine Direktnachricht. Okay, also A. Sie heißt wohl Angela. Sorry, Angela hat mir eine Frage gestellt. Was meinen Sie mit, wenn jemand ein Mörder ist, können Sie nicht mehr vertreten? Ich weiß nicht, ob Sie das am Anfang oder du das am Anfang, ich tut's jetzt alle. Ich weiß nicht, ob du das am Anfang mitbekommen hast, Angela. Wenn jemand schon Mörder ist, dann ist er verurteilt. Vorher ist er kein Mörder, sondern nur ein Angeklagter oder ein Beschuldigter. Wenn also jemand verurteilt ist und das Urteil rechtskräftig ist, dann kann ich nur noch wieder Aufnahme machen. Und das, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, wenn man jemanden verteidigen will, muss man das machen, solange er noch Beschuldigter oder Angeklagter ist. Weil in dem Moment, wo sie Mörderin oder Mörder ist, funktioniert es halt nicht mehr. Dann ist vorbei. Nur weil jemand einen tot macht, ich sage jetzt mal untechnisch, ja, und der bleibt da auch liegen und dann war das vielleicht noch unten blöder Grund oder eine blöde Begehungsweise, ist man ja nicht Mörder, sondern hat erstmal jemanden umgebracht und ob man dann Mörderin ist oder Mörder, das entscheidet ja am Ende im Gericht.
Da kommen wir nachher auch nochmal zu, wann genau. Ist es ein Mord und wann nicht.
Da redet dann Laura viel.
Genau, aber jetzt sind wir nochmal bei der Haft und zwar, was ist denn mit der Familie oder dem Arbeitgeber oder Gläubigern?
Habe ich Gläubiger aufgeschrieben? Ja. Ah, Gläubiger, ja, das ist wichtig. Nein, also man hat natürlich folgendes Problem. Wenn man in Untersuchungshaft kommt, dann kann man ja nicht sein Handy zücken und sagen, jetzt rufe ich erstmal Mama an und erkläre, dass alles anders gewesen ist. Und anschließend rufe ich meinen Arbeitgeber an und nehme mal kurz meinen Jahresurlaub. Das wird ja, also ich habe ja noch 12 Tage, Herr Brunkhorst, das werden Sie ja in der Zeit gelöst haben, dass ich dann wieder raus bin. Sondern das Problem ist natürlich, dass Leute einfach so verschluckt werden und dann sind die weg. So, und dann ist es so, man kann halt Briefe schreiben, aber das dauert halt alles 1000 Jahre und es liest halt immer jemand mit. Und man kann ganz wenig telefonieren bei so einem Mord, eigentlich nur, wenn da jemand zuhört und so. Oder bei dem Vorwurf eines Mords. Also, das ist halt schwierig. Und dann sagen die Leute natürlich, ja, wer redet denn jetzt mit meiner Frau? Wer redet denn jetzt mit meiner Mama? Wer redet denn jetzt mit meinem Chef? Wer redet denn jetzt mit dem Leasinggeber meines BMWs? Ja, das sind so alles Fragen, die dann kommen. Und da muss man halt höllisch aufpassen, weil man kann jetzt ja nicht einfach, also das würde ich zumindest nicht empfehlen, einfach mal beim Arbeitgeber anrufen und sagen, wissen Sie, der Herr Meier, ne, der ist gestern leider in eine Verwechslung gekommen und der muss einen unbekannten Zwilling haben, der ist jetzt verhaftet worden wegen Körperverletzung, ja, weil das stimmt halt nicht, so, und es ist halt vielleicht auch nicht so eine gute Idee, die Leute anzurufen, zu sagen, der ist übrigens wegen Mordes angeklagt, aber das stimmt alles nicht, weil er hat mir nämlich erzählt, es ist das und das und das und das, weil man weiß ja nicht, wer auf der anderen Seite ist, ja, so ein Chef, vielleicht hat der ja auch ein großes Interesse, nachdem dieses Gespräch war, den Arbeitnehmer loszuwerden, oder ruft bei der Polizei an und erzählt, was ich ihm gerade erzählt habe. Also, man muss erstmal gucken, dass man mit denen reden darf. Das kann der Mandant machen, die oder die Mandantin unterschreibt einem, du darfst mit folgenden Leuten reden. Und dann kann man denen alles Mögliche erzählen. Aber die Frage ist, warum macht man das? Weil nichts ist blöder, als wenn man später den Chef darum bittet zu sagen, ja, übrigens könntest du bitte mal aufschreiben, wenn der rauskommt, dann arbeitet der wieder dann darf der wieder bei dir arbeiten. Und dann sagt er, wieso, das habe ich der Polizei schon gesagt, das ist auf keinen Fall möglich. Ne? Aber da muss man halt massiv aufpassen, das ist gar nicht so einfach. Auch bei der Familie, die können zwar die Aussage verweigern, das heißt, wenn das rauskommt, dass der Anwalt mit der Familie geredet hat, können die sagen, ich sag hier gar nichts, aber auch da sind böse Überraschungen, ne? Also sagen wir so, die Mutter, die sagt, also jetzt, wo ich 2 Tage in der Hauptverhandlung saß, habe ich endlich verstanden, was mein Sohn hier gemacht hat, und es ist wichtig, dass alles ganz ehrlich aufgeklärt wird. Mir hat er nämlich gesagt, auch sowas passiert, ne? Und dann versucht man natürlich irgendwie, keine Ahnung, per Sprungeinsatz da diese Mutter aus dem Weg zu räumen, aber das ist halt immer ein bisschen schwierig,
nicht.
Ziemlich irgendwie hinten, ne? Also, was soll man, da musst du halt irgendwie rumpöbeln oder irgendwie, aber das geht halt nur zu bisschen Punkt, ne? Also, was macht man dann? Das ist eine doofe Situation, und da muss man irgendwie sagen, Mensch, Frau Müller, wollen Sie sich das nochmal überlegen? Ich beantrage, dass Sie Zeugen beisteuern. Irgendwas muss man machen, weil man kann jetzt ja nicht sagen, ich will nicht, dass sie redet, ja? Weil wenn die das will, dann tut die das halt. Und so ein Vorsitzender muss ja nicht jetzt sagen, machen wir nicht. Ja, und man muss halt auch aufpassen, das ist halt noch die Sache, wenn man mit der Familie redet, häufig ist die Familie diejenigen, die einen bezahlt. Denn die allerwenigsten Leute, die...
Also den Strafverteidiger oder die Strafverteidigerin.
Den Strafverteidiger, genau. Weil, also sagen wir mal so, das ist halt nicht so einfach, das für Pflichtgebühren zu machen. Und wie ich vorhin beschrieben habe, nicht alle landen gleich beim richtigen Anwalt oder bei der richtigen Anwältin. Also ist man manchmal schon so, dass es schon Pflichtverteidiger gibt und man ist jetzt plus. So, und dann sagt man zu dem Mandanten, ja, wie sieht's denn aus? Und dann sagen die immer, ja, wenn ich hier rauskomme, kann ich 100.000 Euro bezahlen. Also sagen alle, ne? Also wenn ich rauskomme, so. Kann man sich überlegen, das Geschäftsmodell, wenn ich hier rauskomme, kann ich 100.000 Euro bezahlen, dann ist man ungefähr nach 3 Wochen pleite. Ja, weil man kann sich dann so, also muss man sich überlegen, wer kann das bezahlen? Wenn jetzt der Vertragspartner ausschließlich derjenige ist, der im Knast sitzt, kann man das vergessen. Also braucht man einen Vertragspartner draußen. Zum Beispiel Mama oder die Frau oder der Bruder oder der Chef. Egal wer, irgendjemand muss jetzt sagen, pass mal auf, wenn du den verteidigst, zahle ich so und so viel Euro pro Verhandlungstag. Und ich lege jetzt schon mal so und so wie 1.000 Euro auf den Tisch, damit du, bevor die Hauptverhandlung anfängst, schon mal alles vorbereitest. Ne? Und wenn man denen jetzt natürlich sagt, also pass mal auf, das ist eine ganz große Verwechslung und dein Sohn wird garantiert freigesprochen, das kriegen wir alles hin. Und dann stellt sich das später raus, dass das nicht so war und man das auch gewusst hat, dass das nicht so war. Und vielleicht ist man ja auch noch ganz dumm beraten und auf der anderen Seite hat jemand irgendwie noch Beweise, dass man das erzählt hat. Da könnte sich mal überlegen, ob das nicht eine Täuschung über Tatsachen ist, die dazu einer Vermögensverfügung geführt haben. Und wer jetzt schon Strafrecht BT gehört hat, weiß, worauf ich hinaus will. Man darf halt auch nicht betrügen als Verteidiger, auch wenn es um Mord geht. Ja, ehrlich gesagt, schreibe ich die häufig an und bitte die Leute freizustellen. Ohne Bezahlung und darum mir doch zu schreiben, ob es möglich wäre, dass er, wenn sich das alles aufgeklärt hat, positiv da wieder arbeiten kann. Ja, das viel mehr kann man nicht machen. Weil wenn man mehr macht, wenn man da irgendwie anfängt, mehr zu erzählen, dann man weiß halt nicht, ne? Also das Problem ist, könnt ihr euch mal überlegen, ihr habt 20 Arbeitnehmer, wollt ihr einen dabei haben, der mal freigesprochen wurde wegen Mordes? Schwierig.
Wie ist denn?
Also ich versuche.
Wie ist denn da die Erfolgsquote?
Bescheiden.
Aber es passiert schon mal?
Also muss man sagen, bescheiden. Ja, das ist schon mal passiert. Also ich sag mal, also wie überall, ne? Also wenn meine Refa, ja, ich suche übrigens eine, falls jemand Refa ist und bei mir arbeiten
so möchte. Klar.
Ja, also Refa, Rechtsanwaltsfachangestellte, begehrte Fachkräfte, ja, gibt's zu wenig. Da würde ich, also dann hast du eine Chance, ja. Ich hatte mal jemanden, der war ein Handwerker, der war 8, 9, also der hatte erst eine Ausbildung, dann hat er Meister gemacht und dann ist der 8, 9 Jahre ausgebildet worden zu einem speziellen Handwerk. Die wollten den wieder haben, ja. Die waren kurz davor, mich zu bezahlen. Ja, hat dann die Familie gemacht, aber also das kann schon sein. ich sag mal, wenn du jetzt im Callcenter arbeitest und so eine Ameise bist von Millionen, dann bist du halt schneller raus als alle anderen. So, und dann kommst du, wann ist das Familienbetrieb? Gibt es eine persönliche Beziehung? Was ist das? Ist das jetzt das brutale Sexualdelikt mit Ende oder war das irgendwie, weiß ich nicht, bist du dir, also muss man halt gucken. Aber es ist schwierig, aber es ist halt eine der Sachen, die einen sofort auf die Füße fällt, ne? Klar ist, man kann nicht sagen, bezahl den weiter. So, das macht halt keiner. Aber ich sag mal, eine Mordanklage oder eine Anklage wegen einer vorsätzlichen Tötung ruiniert die allermeisten Menschen so oder so. Da deswegen auch immer die Familie, die das bezahlen muss. Ne? Weil da gibt's ja noch mehr Kosten, die auf einen zukommen. Ob da jetzt noch 2 Monate das Gehalt fehlt oder nicht. Greta schreibt, wird die statistische Mehrheit der Beschuldigten auch des Mordes verurteilt. Die allermeisten Menschen, die angeklagt werden, werden ganz grundsätzlich verurteilt und bei Kapitalsachen ist es noch höher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die meisten, da kommen wir nachher nochmal wieder, ob die meisten wegen Mordes angeklagt werden, auch wegen Mordes verurteilt werden. Da kommt aber Laura nachher nochmal zurück.
Genau. Du wolltest jetzt aber nochmal kurz was macht man mit den Medien sagen?
Man spricht nicht mit ihnen, sonst komme ich hier sonst quatschen. Also grundsätzlich, wer mich gegoogelt hat, weiß, dass ich das schon mal anders gemacht habe vor ein paar Wochen. Da war ich im Spiegel mit einer Sache, aber es waren nur 2 Sätze. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass die allermeisten Verfahren am besten sind, wenn man nicht mit den Medien redet. Dass der Familie sagt, und eigentlich, auch wenn ich Opfer vertrete, sage ich, du redest mit den Medien nicht. Dass niemand hilft die Bild, das ist zum Beispiel so. Also Bild-Zeitung ist immer, wenn es um eine Leiche geht, ist die Bild-Zeitung immer ganz, ganz weit vorne. Aber ich würde auch sagen, redet nicht mit denen. Also das, ich glaube, das hilft niemandem. Ist dann in der Hauptfahne noch ein bisschen was anders, da muss man mal so ein bisschen die Leute anfüttern mit so ein paar Infos, damit sie das Richtige schreiben und nicht mehr den Quatsch. Aber ich würde erstmal nicht mit drüber reden.
Okay, dann darf ich jetzt ein bisschen reden, denke ich. Und zwar kommen wir jetzt zum Thema Vernehmung und Ermittlungsverfahren und fangen mal damit an, wie sollte so eine gute Vernehmung sein und was ist dabei wichtig? Und das Wichtigste ist die richtige Belehrung. Findet ihr in Paragraph 136 Absatz 1 Satz 2 StPO. Was kann bei so einer Belehrung schiefgehen? Eine ganze Menge. Ein paar von euch werden das vielleicht, also ich kriege zumindest regelmäßig eine Krise, wenn ich irgendwelche Tatort gucke oder so, weil meistens die Belehrung nicht vernünftig läuft. Das kann zum einen sein, dass der Beschuldigte gar nicht belehrt wird über seine Aussagefreiheit, also dass er nicht aussagen muss. Es muss dabei die Möglichkeit bestanden haben, dass er, wenn er ordnungsgemäß belehrt worden wäre, geschwiegen hätte. Also wenn man jetzt es mag vielleicht noch eine Einzelfallentscheidung sein, wenn man einen Anwalt nicht ordnungsgemäß belehrt, dass man davon ausgehen kann, der weiß über sein Schweigerecht Bescheid. Aber grundsätzlich sollte man Beschuldigte immer ordnungsgemäß belehren. Ja, Daniel meldet
bei der
sich.
Bei der einen O, wie die ich, also ich bin mal mit dem E-Scooter an der türkischen, also ich bin dieses Jahr nicht belehrt worden. Bei der türkischen, beim türkischen Konzern bin ich morgens um 6 mit dem E-Scooter lang geballert. Auf dem Bürgersteig, kostet 40 Euro und einen ganz bösen Polizisten, Boomer-Polizisten. Der hat mich auch nicht richtig belehrt und ich habe voll Quatsch gesagt. Ich hätte ganz anders reagieren müssen. Also auch Rechtsanwälten und Strafverteidigern ist nicht geholfen. Und ich habe dann die 40 Euro vor Ort bezahlt mit der EC-Karte und gesagt, ihre Belehrung war aber auch Käse. Und dann hat er mich angeguckt, als würde ich, weiß ich nicht, direkt vom Mars kommen. Also nein, auch ich bin der Meinung, alle Menschen müssen belehrt werden. Also ich schaff's nicht, wenn ich selber Mist baue. Also natürlich vollkommen ungerechtfertigt.
Okay, wichtig dabei ist natürlich, wann liegt überhaupt ein Beschuldigtenstatus vor? Also wann wird jemand vielleicht vom Zeugen zum Verdächtigen? Dazu muss es einen ernsthaften Anfangsverdacht geben. Der steht natürlich im Ermessen der Polizei. Was natürlich darauf schließen lässt, dass jemand plötzlich Beschuldigter ist, sind so Maßnahmen wie Durchsuchungen. Oder so. Und das ist auch immer so dieser Knackpunkt. Wann merkt die Polizei, okay, das ist vielleicht doch kein Zeuge, sondern Beschuldigter und findet da dann eine ordnungsgemäße Belehrung statt. Was immer so ein bisschen schwierig ist, sind Spontangeständnisse. Also wenn jemand sich vielleicht noch am Tatort befindet und die Polizei kommt dann und der fängt einfach an zu reden. Das kann man grundsätzlich verwerten. Aber man muss schon sagen, es ist eine Einzelfallabwägung, der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin darf nicht dazu gekommen sein. Es ist wirklich diese klassische Situation, jemand redet einfach los. Oder jemand äußert sich außerhalb der Vernehmung in Kenntnis seines Schweigerechts. Dann ist das halt auch, hat er halt auch ein Stück weit Pech gehabt. Was passiert mit solchen fehlerhaften Belehrungen oder Nichtbelehrungen? Die können nicht verwertet werden, aber nur, wenn der Beschuldigte der Verwertung widerspricht. Das ist die sogenannte Widerspruchslösung. Das muss spätestens in der Hauptverhandlung passieren. Möchtest du da einen Satz zu sagen, Daniel?
Ja, das versteht natürlich leider kein aus. Mensch. Entschuldigung. Das versteht natürlich kein Mensch, also kein Beschuldigter. Das machen natürlich in Realität die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, dass die halt sagen, hier Freunde, folgendes Problem, das darf nicht verwertet werden. Ist eine ganz wichtige Sache, weil es häufiger vorkommt als gedacht, dass Leute falsch belehrt werden. Das ist tatsächlich auch in Schwurgerichtssachen gar nicht so untypisch.
Genau. Und zum Thema falsche Belehrung, es gibt noch die sogenannte qualifizierte Belehrung. Also, es gibt unzulässige Vernehmungsmethoden. Die sind in 136a StPO drin. Das ist beispielsweise Übermüdung oder Zwang oder Täuschung. Wenn so eine unzulässige Vernehmung stattgefunden hat und es gibt danach eine zweite Vernehmung, muss der Verdächtige, also einmal muss eine ordnungsgemäße Belehrung stattfinden grundsätzlich und dann muss er aber auch darüber belehrt werden, dass die erste Vernehmung, die ja unzulässig war aufgrund der Methode, nicht verwertbar ist. Der BGH sagt aber auch, es ist eine Einzelfallabwägung. Also es kann auch sein, dass wenn nicht über die Unverwertbarkeit belehrt wurde, die Aussage trotzdem verwertbar bleibt. Auch hier wieder durch einen Widerspruch. Was noch wichtig ist, was glaube ich auch, ich weiß nicht, ob das häufig passiert, aber ich glaube, es kann passieren, wenn man gegen die Belehrungspflicht verstößt, der Hinweis auf Anwaltskonsultation. Also, dass man einen Anwalt konsultieren darf, dass man den anrufen darf, dass man auch so lange warten darf, bis der Anwalt da ist, dass die Vernehmung vorher nicht beginnen darf. Und auch Aussagen, die entstehen, weil die Anwaltskonsultation verweigert wurde oder erschwert wurde, unterliegen einem Verwertungsverbot mit Widerspruch. Ja, Daniel.
Ja, vielleicht noch ein Hinweis zur Anwaltskonsultation. Da ist natürlich der Trick in der Realität, dass man sagt, ja, also es ist jetzt hier 3 Uhr nachts, wir können jetzt auch warten mit einem Anwalt, aber dann müssen sie erstmal so lange hier bleiben und so weiter. Also da gibt's jede Menge Tricks. Nicht alle Polizistinnen und Polizisten machen das richtig, es machen auch nicht alle falsch, es kommt massiv drauf an. Habe ich schon alles erlebt, nicht nur im Mord oder nicht nur in Tötungssachen, sondern überall, aber insbesondere in Tötungssachen, da gibt's ja zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, irgendjemand ruft die Polizei, die fahren auf den Kröpke und da steht halt einer mit dieser besagten Axt und der andere ist halt tot, ja. Dann ist jetzt ja, sag ich mal, irgendein Polizist vor Ort und der weiß jetzt vielleicht auch nicht genau, wie er das machen soll, deswegen macht das einfach so, wie er es machen soll, ja. Also nicht im Sinne von, wie kriege ich das jetzt möglichst geschickt, sondern der weiß dann einfach, okay, ich habe hier ein Formblatt, also brauchen Sie einen Anwalt, Sie müssen nichts sagen, wenn und so weiter, sind Sie Ausländer, dürfen wir das Konsulat informieren und so weiter. Der hat dann auch keinen Plan. Also außer ich mache das jetzt so, wie ich das machen soll. Die zweite Variante ist natürlich, die Leiche liegt noch am Kröpke und man stellt sich schon. Dann ist sie, also man geht mal zur Polizei und sagt, da hinten liegt einer, vielleicht wollte er mich mal festnehmen. Das ist dann ja auch so, das wäre so eine spontane Äußerung, aber auch dann funktioniert das. Die Hauptgefahr ist, und da gibt es ein schönes Beispiel aus dem Peiner Raum, der auch im Stern, das ist so ein Standardwerk zur Verteidigung in Kapitalstrafsachen berichtet wird, sein Buch, ein Fachbuch, ist, da war irgendwie ein Mädchen zerstückelt worden und dann wird jetzt immer wieder dieser, der Beschuldigte und später auch Verurteilte immer wieder von der Polizei abgeholt, ja, und dann auch wenn die quasi so zufällig, wenn die Anwältin, die er hat, quasi woanders ist oder Urlaub hat, dann fahren die bei dem morgens vorbei und nehmen den morgens um 6 mit und beschäftigen ihn dann bis zum nächsten Morgen um 6. Das nennt man erster Angriff. Da gibt's einen Podcast, ich überlege gerade, wie der heißt, ich glaube vom Stern, wo so ehemalige Polizistinnen und Polizisten auch berichten, wie man sowas macht und das sehr offen machen. Da gibt's also Leute, die sich eine Strategie überlegen, wie setze ich die Person jetzt unter Druck, damit der redet. Ja, also die Situation, ich habe zwar die Leiche, ich weiß aber nicht, wer es ist, ich glaube, es war der und jetzt bringe ich den in eine Situation, wo er sich einem Polizisten anvertraut. Ne? Also nicht hier, pass mal auf, das sind jetzt die drei Schläger von der Ecke, die schlagen dich jetzt ins Krankenhaus und deine Familie noch gleich mit. So plump sind die nicht, ja, die machen also keine richtig verbotene Vernehmungsmethode oder spritzen ihnen irgendwas oder so, sondern die sagen, pass auf, du kannst hier essen, du kannst hier trinken, du kannst hier rauchen, aber ich wollte dir mal die Bilder zeigen von dem zerstückelten Mädchen. Erinnerst du dich, ne? Ach ja, wenn das nicht reicht mit dem zerstückelten Mädchen, lass mal hinfahren, wo wir die gefunden haben, ne? Ja, guck mal, ist mal, deine Tochter ist jetzt im gleichen Alter, ne? Willst du, dass die zerstückelt wird? Oder, also, pff, so, also, jetzt habe ich das mal so ein bisschen grobschlächtig gemacht. Aber mit solchen Techniken wird dann versucht, die Leute zum Reden zu bringen. Und wenn da jetzt eine Anwältin oder ein Anwalt dabei wäre, der nicht vollkommen bescheuert oder die nicht vollkommen bescheuert wäre, würde die sagen, ja, wir sagen nichts. Ja, das tut mir leid, dass das Mädchen zerstückelt wurde, wir sagen nichts. Ja, nee, wir fahren da jetzt nicht hin, wir haben da kein Interesse dran, wir wollen jetzt gehen. Haben Sie einen Haftbefehl? Nein, dann gehen wir jetzt. Nee, interessiert uns nicht, wie alt die Tochter des Beschuldigten ist. Das interessiert mich alles nicht, wir sagen nichts. Schicken Sie mir die Akte, da können wir drüber reden, ob wir reden oder nicht. Sonst gibt's nichts. Ne? Also das wird halt, und da gibt's halt ganz viele Tricks. Und dieser erste Angriff, ich habe da in den Notizen, das ist ein Fetisch bei der Polizei und ich glaube insbesondere bei Mordkommissionen, wie man mit so einem ersten Angriff versucht, die Leute zu überrumpeln, das würde ich schon sagen, ist natürlich spezifisch für die Situation, wo man quasi die Leiche schon hat, aber den Täter oder die Täterin noch nicht. Das vielleicht dazu. Und deswegen die wichtigste Regel, das ist ja das nächste bei uns, das ist auch schwierig, weil man kommt irgendwo hin, ja, die Leute kommen ja selten in die Kanzlei, meistens sitzt man in irgendeinem Polizei, in irgendeinem Polizeikabuff, weil die so richtig Besprechungsräume gibt's überall auch nicht. Sitzt man also im Polizeibüro, wenn man Pech hat, steht direkt vor der Tür noch einer und passt auf, weil der ja so gefährlich ist und so. Und dann dachte er, ich muss ihn jetzt erstmal erzählen, was sagen, das kann man sagen, es geht nicht, da steht einer, ich besuche dich, wenn das, entweder kommst du morgen in die Kanzlei oder ich besuche dich morgen in der JVA, wir besprechen jetzt mal, was du machst, ich mache alles dafür, dass sie hier rauskommen, sie machen Folgendes, sie sagen kein Wort. Nicht zu ihrer Mama, wenn die anruft, sollte das klappen, nicht zu der Polizei, nicht zum Staatsanwalt, zu keinem Häftling, zu niemandem. Sie sagen, ich sage nichts, reden Sie mit Herrn Brunkhorst. Ne, und diesen Deal zu machen, ich mache alles, dass du rauskommst. Oder, ja. Ja, das ist extrem schwierig, weil, also das geht bei kleinen Diebstählen los und ist bei Mord natürlich krass. Also, die Polizei schreibt ein Protokoll. Ja, das fängt meistens an mit, ich werde heute von der Polizei vernommen, mir sind alle meine Rechte, zack, 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 zack. Und unten ist eine Unterschrift. Ne? So. Jetzt die Frage, warum hast du das unterschrieben? Ja, keine Ahnung, ich habe geheult, weiß ich nicht. So. Ich habe das unterschrieben, aber das haben die nicht wirklich gemeint, ich habe das alles nicht verstanden. So. Dann muss man jetzt also, hat man erstmal diese Wahrheit in der Akte, ist belehrt worden. Jetzt sagt die Polizei, wir haben auch belehrt. Jetzt sagt der Mandant, die haben mich überhaupt nicht belehrt, ne? So. Ja, da kann man natürlich sagen, ich bin nicht belehrt worden, dann belegt sich das Gericht, wem sie glaubt. Schwierig. Man muss also jetzt irgendwie einen Angriffspunkt finden. Vielleicht ist die schriftliche Belehrung doch nicht richtig. Ist ganz, gar nicht so selten. Es gibt halt 25 Regeln. Jetzt meine ich wirklich 25, ja? Da ist vielleicht eine vergessen von. Das reicht ja vielleicht. Die zweite Frage ist, da muss man irgendwie die Polizisten dazu bringen. Gar nicht so einfach. Wenn ich vorher, hatte ich vor ein paar Wochen, in einer ganz kleinen Sache, wenn ich vorher in die Einlassung schreibe, mein Mandant ist nicht richtig belehrt worden und dann die Zeitung darüber berichtet, ja, und die Polizisten das in der Zeitung lesen, dann sitzen die da alle und sagen, also ich weiß, dass der nicht richtig belehrt worden sein soll, aber das haben wir schon besprochen, der war ganz richtig belehrt. Ne? Also man muss sich überlegen, wie man das macht. Eine Maßnahme wäre, die Polizisten darum zu bitten, mit dem Vorsitzenden zu reden, darum zu bitten, dass die Polizisten ganz nah, ganz schnell hintereinander geladen werden, alle am selben Tag. Draußen idealerweise die Praktikantin oder den Praktikanten hinsetzen und gucken, worüber die Polizisten reden. Das meine ich jetzt vollkommen ernst. Und dann einen nach den anderen Polizisten in einer schnellen Folge darum zu bitten, dass man sie dazu vernimmt. Dann hat man vielleicht eine Chance, weil einer sagt, das war Herr Meier und Herr Meier sagt, das war Herr Müller und Herr Müller sagt, ich erinnere mich ganz genau. So, also dann hat man eine Chance. Aber das ist schwierig, weil Polizistinnen und Polizisten, nicht alle, aber es gibt eine Tendenz dazu, dass meine Mandantinnen und Mandanten mir ganz grundsätzlich häufiger sagen, das wäre nicht so gewesen, als wenn, also das wäre so gewesen, anders gewesen, als aufgeschrieben ist. Und entweder lügen alle meine Mandanten, das mag für rechtlichen Teil so sein, aber nicht alle.
Ich muss jetzt mal reingrätschen. Weil André hatte zwei Anmerkungen dazu. Einmal direkt zu dem Punkt, ob da nicht auch dann 136 Absatz 4 in Betracht kommt, die Aufzeichnung der Vernehmung, weil es ja ein Mord ist. Und dann wollte ich, oder ein Totschlag, genau. Und bevor du da jetzt was zu sagst, wollte ich kurz auch Andres weitere Anmerkung kurz aufnehmen, auch wenn das vielleicht viele gelesen haben. André hat recht. Die Belehrung muss natürlich auch verständlich sein. Dabei ist es auch so, dass die PolizistInnen nicht den Gesetzeswortlaut vorlesen müssen. Also es geht tatsächlich darum, dass jeder und jede das versteht. So. Und jetzt, Daniel, zum Thema Aufzeichnung. Kannst du da was zu sagen?
Ja, meine Erfahrung ist, dass nicht über, dass zumindest in zwei Bundesländern die Technik nicht zur Verfügung steht, wenn man es braucht. So, also das ist, ja, also bei, es war zum Beispiel, also das ist, genau, also das wird gerade nochmal im Chat diskutiert. Also die Idee ist, wenn es um solche krassen Dinge geht, dann machen wir eine Webcam an und die sitzt da, also eine Logitech-Ding, wie ich hier sitze, wie für 79 Euro und da schrauben wir den Laptop dran von Polizeimeister Meier und dann nimmt er das auf und dann kann Brunkhorst kommen und sagen, nicht richtig belehrt worden und dann sitzt da Polizeimeister Meier und sagt, haben Sie verstanden, dass Sie einen Rechtsanwalt haben können? Ist jetzt nachts um zwei, aber wir besorgen Ihnen einen. Haben Sie verstanden, dass Sie nichts sagen müssen? Haben Sie verstanden? So. Und dass man das halt zum Beispiel vermeidet und damit auch halt Informationen, die da sind, also das, dazu muss man wissen, wie Polizeivernehmungen laufen. Polizeivernehmungen laufen im Wesentlichen so, ja, sagen Sie mal, Frau Herdrich, wie war denn das? Ich fasse das mal zusammen, tipp. Wie war denn das dann? Ah, danke, ich fasse das mal zusammen, tipp. Und dann ist Frau Herdrich, ja, mit 14 die Schule verlassen, was? 20 Jahre heroinabhängig,
nein,
ist ein schlechtes Beispiel, so, ne? Und die drückt sich aber so geschliffen aus, wie Frau Herdrich gerade Promotion in der Juristerei, ne? Und dann denkt man sich so, ja, warum kann denn eigentlich Frau Herdrich, wenn ich mit der rede, kein gerades Wort sagen, oder keinen geraden Satz sagen, aber die Herdrich in der Vernehmung, die sagt, das ist mir nicht aufgefallen, jetzt zweifle ich auch an meiner ersten Aussage, ja, also solche Situationen. Die Technik ist nicht da, bei Gerichten ist die Technik häufig da, aber in den Mordkommissionen, in den Polizeidienststellen, wo es drauf ankommt, ist das tatsächlich nicht da. Und sagen wir mal so, wenn ich ein Polizist bin, der ein bisschen die Regeln dehnen will mit so einem ersten Angriff, ja, dann finde ich auch einen Moment, wo die Technik gerade nicht da ist. Ne?
Ist sowieso schwierig, halt beim ersten Angriff vielleicht ein Video auflaufen zu lassen, je nachdem, wo das stattfindet.
Ja, man könnte jetzt ja theoretisch halt einfach, also grundsätzlich alle Vernehmungen aufnehmen. Das würde mich auch wahnsinnig nerven, weil es wahnsinnig viel anzugucken ist, aber es wäre sehr aufschlussreich, ne? Aber will man nicht.
Gut. Schließen wir das mal kurz ab und jetzt kommen wir, genau, Vernehmung des Beschuldigten. Was sollte man sagen oder eben nicht sagen?
Ja, also man sagt nochmal, der Satz ist, ich sage nichts, fragen Sie meinen Anwalt. Das sagt man auch, weil alles andere nicht durchzusagen. Ich sage, ja, komm, wie du die kennengelernt hast, das kannst du ruhig erzählen. Du kannst auch ruhig erzählen, dass ihr euch oft gestritten habt. Und wie das an dem Abend genau war, das klären wir dann, wenn wir die Akte haben. Ja, das Gespräch gewinnt aber jeder durchschnittlich ausgebildete Polizist gegen irgendjemand, der seit 3 oder 4 Tagen im Gefängnis sitzt. Ne? Und ist ja auch nicht so, dass die anrufen, ja, Brunkhorst, sagen Sie mal, ihr Mandant sitzt im Knast, können wir den mal abholen? Die holen den einfach ab. Ja, und dann muss er halt sagen, von vornherein, ich will nicht, geht nicht so. Also die einzige Technik ist nichts sagen. Das kann man alles spielen. Ich sage immer, wenn Sie was sagen müssen und damit Sie herauskommen, dann können wir das immer noch erklären. Ne? So, aber wenn Sie jetzt was sagen, was Sie hier drinnen behält, dann können wir das nie wieder reparieren. So. Und auch das Problem ist natürlich, die können mit niemandem reden. Ne? Die können mit der Polizei nicht reden, die können mit mir nicht reden, weil ich nicht die ganze Zeit da bin. Die können mit ihren Kumpels im Knast nicht reden. Erstens sind das keine Kumpels und zweitens sind im Knast halt immer noch jemand eine gute Idee, was man mit deinem Geständnis machen kann. Und mit der Familie können die auch nicht reden, weil das ja nicht so ist, dass man einfach mal in den Knast fährt und unbewaffnet mit jemandem reden kann, der Mama umgebracht hat. Ne? Sondern da gibt es regelmäßig auch nur die Möglichkeit, Briefe zu schreiben oder überwacht zu telefonieren. Die können mit niemandem reden. Und eins kann ich sagen, wenn Menschen einen anderen Menschen umgebracht haben und mit denen ungeschützt spricht, es soll Menschen geben, die das total kalt lässt. Ich habe das noch nicht erlebt. Die allermeisten Leute sind tief erschüttert. Ja, also ob sie das jetzt wollten oder nicht wollten, das macht was mit einem Menschen, wenn man für den Tod eines anderen Menschen, also mag bei einer fahrlässigen Tötung beim Autofahren noch anders sein, aber wenn man jemanden umgebracht hat, dann ist man danach ein anderer Mensch. So, das verändert Menschen, die müssen reden. Kommen wir später nochmal zu.
Apropos, du hattest die Familie gerade angesprochen. Was macht man mit der?
Ja, wie gesagt, das Beispiel, das Umfang, die Mama dann ausräumt, was der Rechtsanwalt alles erzählt hat. Mein Tipp ist immer, ich sag, man muss ja mit denen reden. Erstmal sagen, passen Sie auf, Sie müssen nichts sagen, sagen Sie doch erstmal nichts und dann der gleiche Spruch, so. Und dann klappt mäßig, ja. Also je weiter die Familie ist, desto schwieriger wird das. Und wenn dann auch noch die Tat an die Familie ranrückt, ne, also, ist halt schwierig, so. Also ich würde halt, man sagt denen, pass auf, ihr müsst nichts sagen, bitte sagt nichts. Warten wir mal ab, so. Dann sagen die, das Schlimmste, was die sagen können dann bei der Polizei ist, der Anwalt hat aber gesagt, ich soll nichts sagen, weil ich auch nichts sagen muss, ich will aber. Ja, hat der Anwalt halt gesagt, halt Schnauze, ja.
Gut. Haben wir das Thema Vernehmung erstmal abgeschlossen und kommen zum Punkt, jetzt darf ich mal wieder ein bisschen reden. Wie findet man raus, was passiert ist als Verteidigin der? Fangen wir an mit der Akteneinsicht. Akteneinsicht ist wirklich wichtig, die möglichst früh unvollständig bekommen, um auch als Verteidigerin Einflussnahme auf das Verfahren sicherstellen zu können. Ohne Akteneinsicht sollte man sich überhaupt nicht zur Sache einlassen, wenn man das so irgendwie planen sollte. Die Akteneinsicht kann man bei der Staatsanwaltschaft anfordern bis zur Anklageerhebung. Danach ist das Gericht zuständig. Und da kann Daniel vielleicht was zu sagen. Die Akten werden versandt in solchen Verfahren in die Kanzlei oder die Wohnräume. Eine andere Entscheidung kann gegen das Willkürverbot verstoßen. Ja, das habe ich gelesen. Und dass es auch eigentlich ja unsinnig wäre und unpraktikabel, wenn du da jetzt, keine Ahnung, 10 Tage jeden Tag ins Gericht oder zur Staatsanwaltschaft fährst und dort die Akten dir anguckst.
Also da vielleicht dazu was. Ganz grundsätzlich die Akten ja eigentlich bei der Polizei. Ja, also, weil die Polizei macht da ja immer mehr Blätter rein. Ich habe mit dem Nachbarn gesprochen, ich habe mit der Oma gesprochen. Bei Kapitalsachen, insbesondere wenn es eine Haftsache ist, ist es eigentlich Usus, dass diese Papierakten, also das vielleicht mal zur Vorstellung von Leuten, die noch nie mit der Justiz zusammengearbeitet haben. Akten heißt nicht ein Aktenordner digital, sondern Akten heißt Papierakten, die werden immer ungefähr so dick.
Bis die E-Akte kommt.
Und dann fängt man die nächste an. Ja, bis die E-Akte kommt. Ich wette, dass Tesla vorher auf dem, oder SpaceX vorher auf dem Mars ist. So, das meine ich wirklich wortwörtlich. Also, es gibt Papierakten und in Kapitalsachen werden die dann gescannt. Dann kriegt man immer eine CD, die passwortgeschützt ist dazu. Und das ist so die Sache. Also, und dann kriegt man sie auch, aber das dauert auch manchmal alles. Ne? Also, ich sag mal, wenn es gut ist, dann bespricht man das in der Haft, in der Haftbefehlsverkündung, spricht man das ab und sagt, ich brauche jetzt die komplette Akte bitte auf CD heute und dann bitte in 3 Tagen und 6 Tagen nochmal, weil am Anfang wird ganz viel gemacht, damit man dann auch, und der Trick ist, man beantragt dann bei der Haftbefehlsverkündung, also da, wenn man quasi das erstmal, du gehst jetzt im Bau, beantragt man eine Haftprüfung und die muss innerhalb von 2 Wochen stattfinden und bis zur Haftprüfung muss man dann wieder die Akte haben. Und dann muss man halt dem Mandanten sagen, pass mal auf, du musst jetzt 2 Wochen durchhalten, dann habe ich auf jeden Fall die Akte. Und das ist auch ganz wichtig für Leute, die, wie gesagt, total aufgewühlt im Knast sitzen. Ich mache das in Kapitalsachen also wirklich so schnell wie möglich, bei anderen Sachen aber eigentlich auch, aber bei Kapitalsachen auch ein bisschen krasser, man macht Kopien für den Mandanten. Man darf dem Mandanten alles geben, insbesondere wenn er in Haft sitzt. Ja, das heißt, die CD kommt an, dann kommt die bei mir auf den Laptop, auf den Server und die Mitarbeiterin drucken das aus und dann bringe ich das dem Mandanten ins Gefängnis oder der kriegt das per Post. So, weil der hat eh unendlich viel Zeit und dann kann er sich auch die Akte durchlesen und mir erzählen, was er dazu glaubt oder nicht.
Okay. Gut. Die Frage ist, was heißt vollständig? Vollständig heißt, vom ersten Zugriff an alles, was an Beweismaterial gesammelt wurde, das sind Schriftstücke, mediale Ton-, Bildaufzeichnungen, Akten fremder Behörden zum Beispiel, die man angefordert hat, die gesamten Ermittlungsergebnisse, ungeachtet auch der Verfahrensrelevanz, ausgenommen so innerdienstliche Vermerke oder so. Beschränkt werden kann das Ganze auch, und zwar durch 147 Absatz 2. Das ist möglich bei Gefährdung des Untersuchungserfolgs, wenn man bislang unbekannte Fakten als Staatsanwaltschaft geheim halten will. Das passiert häufig im Rahmen von bevorstehenden Verhaftungen oder Durchsuchungen, Observationen oder bei Sorge der Einwirkung auf Zeugen. Aber allgemeine Bedenken sind dabei nicht ausreichend. So, Daniel, jetzt bist du wieder dran. Du sollst nicht mit Holger in dem Chat schreiben.
Doch, mache ich. Holger ist voll die gute Info, ey. Gut, also, die allerbesten Sachen sind eigentlich, das muss man sagen, also die wichtigste Quelle ist, wir können mit dem Beschuldigten sprechen. Ja, also ich kann halt, wenn ich was nicht verstehe in der Akte, ja, da steht drin, keine Ahnung, im Rahmen der Durchsuchung ist irgendwas gefunden worden, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, oder die Geschädigte oder auch die Leiche hat irgendwas erzählt oder irgendwo ganz komisch, ja, raff ich nicht. Da muss ich überlegen, da muss ich jetzt unter Umständen, muss ich da was machen. Dann fahre ich ins Gefängnis und sage, pass mal auf, warum findet man bei dir zu Hause denn das? Welche Bewandtnis hat das? Oder aber auch, wenn so Sachen nur so halb aufgeklärt sind. Es kann entweder so oder so gewesen sein. Frag mal, wie war es denn? Nur es gibt natürlich immer die Gefahr, dass die Leute nicht raffen, dass es eine gute Idee ist, dem Anwalt die Wahrheit zu sagen oder auch nicht. Aber ich habe halt, das ist halt eine sehr, sehr wichtige Quelle. Ja, das merkt man auch am Anfang von so einem Verfahren. Da sitzt man da und das Gericht ist ganz grisselig in der Sache und ganz grisselig in der Sache, grisselig, da sind die ganz heiß drauf. Und dann überlegt man sich, ja, oh, da können wir bei helfen, ne? guck doch mal da. Und schwuppsdiwupps, dann, okay, ist vielleicht doch nicht so spannend. Das sind so Sachen, die sind manchmal extrem wichtig, die, um sie rauszufinden. Und das ist natürlich eine Sache, die, wir sind die Einzigen, die mit dem Beschuldigten sprechen können. Ne? Die Polizei kann das nicht, die Staatsanwaltschaft kann das, das Gericht kann das nicht. Es sei denn, wir lassen es zu. Selten. Und das kommt, und das dazu kommt jetzt nochmal, das sorgt für ein Problem, da kommen wir unten bei der Verteidigungsstruktur zu, wenn wir mit denen sprechen. Es sorgt aber auch für Entlastung. Also man muss am Anfang auch ein paar Mal hinfahren und sich von dem alles erzählen lassen, damit er es einmal erzählt hat. Mhm. Und dann muss man das aber auch ein bisschen aufschreiben, weil man muss dann auch mal sagen, vor 6 Monaten hast du es auch noch anders erzählt. Ne? Also das ist wichtig, dass die Leute es einmal erzählt haben, weil sonst erzählen sie es ihrem neuen besten Freund in der JVA und vielleicht sitzt der auch immer in der Hauptfalle und sagt, ja, übrigens, ich wollte noch mal erzählen, wie es wirklich war. Das ist ein bisschen schwierig.
Gut. Dann haben wir hier den schönen Stichpunkt. Falls sich jemand fragt, und noch nicht so Podcast erfahren ist, wir haben hier einen Google Doc, an dem wir arbeiten, weil wir können das doch nicht alles freireden. Jetzt haben wir den Punkt angucken, ausfragen, ausprobieren.
Ja, das, auch das geht. Also, was ich bisher bei jeder Kapitalsache gemacht habe und bei allen anderen schweren Sachen, die ich mache auch, ich fahre hin. Ja, also wenn das jetzt nicht gerade eine Anklage ist,
zum Tatort.
Mauritius oder so. Also ich fahre zum Tatort, ja. Manchmal ein bisschen schwierig, ja. Muss man halt sagen, ich kann es halt schlecht an einer Mietwohnung klingeln und sagen, sagen Sie mal, Sie sind ja erst vor 4 Wochen eingezogen, kann ich mir mal ganz kurz das Wohnzimmer angucken, da ist vor 2 Monaten Opa erschlagen worden, ja, das ist schwierig, das kann man nicht machen, ja, aber man kann mal hingucken und meistens muss man überlegen immer, wie dir ist, aber ums Haus gehen kann man manchmal auch noch, kommt drauf an, wie das da abgesperrt ist, aber sei ein Mehrfamilienhaus, geht man halt einmal so durch den halböffentlichen Hinterhof oder so. Das kann man machen. Ausprobieren auch. Also ich kann natürlich einfach mal mit meinem Auto ja von A nach B fahren. Oder ich laufe. Oder ich gehe zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad und gucke mal, wenn ich wie, ne, dann ist das manchmal so, dann, also Google Maps geht auch, aber man kann sich das einfach angucken. Das ist auch nicht verboten. Darf ja jeder zu dem Ort, also außer das ist halt die Wohnung, ne, von dem Opa, aber kann ja jeder erstmal hingehen. Ist man meistens, die Staatsanwälte sind selten vor Ort, die Richter fast nie und die Richterin und die Staatsanwältin, ist man meistens dann mit dem Opfer und dem Täter ziemlich allein und der Polizei, die war natürlich auch da, häufig so. Ausfragen, auch da ist schwierig, ne? Man kann natürlich klingeln und sagen, guten Tag, mein Name ist Brunkhorst, ich wusste nicht, ob Sie es wussten, aber ich bin Rechtsanwalt und ich vertrete gerade den, der nebenan vor 2 Wochen den Opa erschlagen hat. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, da kommt man unter Umständen in Teufels Küche, weil die Leute erstmal die Polizei rufen, ne? Und dann hat man nichts außer einen Polizeieinsatz verursacht, aber man kann natürlich Leute anschreiben, ne? Das mache ich gerne, wenn der sagt, du, ich sieh ziemlich mal, man dann, wissen Sie, Herr Brunkhorst, das kann ich gar nicht gewesen sein, ich war zu dem Zeit bei meiner Geliebten, dann sage ich, alles klar, wie heißt die Geliebte, hat die auch eine Adresse, dann schreiben wir der mal einen Brief, hallo Geliebte, ich bin hier der Verteidiger. Ich kann dich direkt vor Gericht laden, so macht man das dann, ja. Oder Sie kommen mal in meine Kanzlei, melden sich aber vorher an, weil ich würde gerne einen zweiten Rechtsanwalt dazu nehmen, der sich daneben setzt und aufpasst, dass ich keinen Quatsch mache. Ne? Das ist auch wichtig, dass er, wenn man mit Zeugen redet, aber man kann auch theoretisch irgendwo mal klingeln, es kommt auf einmal, worum es geht, ne. Bei einer Tötung würde ich das alles schriftlich machen. Man kann mit der Familie reden, ne. Wenn der Mandant sagt, also Alkohol habe ich noch nie in meinem Leben getrunken, dann fragt man vielleicht die Mama, sag mal, hat der eigentlich ein Alkoholproblem, ne. So, wenn die Mama sagt, oh, darf ich Ihnen das sagen, dann sage ich ja und dann kann man sagen, pass mal auf, du kannst mir natürlich erzählen, dass du kein Alkoholproblem hast, aber deine Mama hat gesagt, du hast eins, ne? Jetzt mal Butter bei die Fische und so weiter. Und man kann ausprobieren, also ich bin schon mal mit dem GPS-Sender durch die Gegend geschüsselt, also den gleichen, wie jemand verwendet haben soll und habe mal ausprobiert, was der so für Daten produziert und hat er nicht so erfolgreich, hab den bei Amazon zurückgeschickt, weil der hat mir nicht gefallen, der hat nämlich gleich die gleichen Daten produziert, wie die Polizei das erwartet hat.
Ärgerlich.
Ärgerlich. Ja, warum denn nicht? Ne, so, ich habe mal in einer benachbarten Stadt, da ging es um einen Messereinsatz, da habe ich zufällig das mehr oder weniger gleiche Messer in meinem Besitz schon gehabt oder auch in meinem Eigentum, kleiner Juristenwitz, und habe mal geguckt, was man damit machen kann, so, ne, und hat die Kammer am Ende auch gesehen, aber wir haben so ein gutes Ergebnis erzielt, dass das schon in Ordnung war. So, also, aber man kann natürlich so einen Quatsch machen, ne? Gibt ja keine Regeln. So. Und anders als die Polizei, die halt für alles einen angeblichen Experten hat, muss man halt manchmal was ausprobieren. Man kann natürlich auch Expertinnen und Experten fragen. Und das muss man häufig machen, bevor man auch bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft mal sagt, hier, ihr habt da eine These, das soll so und so gewesen sein, ich war mal da, das kann gar nicht gewesen sein. Wenn man das macht, dann sollte man das vielleicht auch überprüft haben und nicht sagen, mein Mandant hat mir aber gesagt, da ist ein Tor, da kommt man gar nicht durch, dann fährt man hin, das Tor ist vollkommen kaputt, vergammelt, ja. Dann hätte man vielleicht das mal früher überprüfen sollen, und sowas sieht man bei Google Maps oder so nicht. Aber das kann man machen, und macht auch, das ist vielleicht auch so das, was am meisten Spaß macht. Und manchmal schicke ich auch meine studentischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter los und sag, fahr doch mal dahin, mach mal ein Foto von dem Haus, ja. Ich würde mir das gerne mal angucken. So als Vorbereitung.
Freuen die sich oder, bestimmt richtig.
Nee, das ist ja, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ja dafür bezahlt, dass sie Dinge für mich tun und dann so mit der S-Bahn irgendwo hinschüsseln, Taxi nehmen, Foto machen, zurückkommen oder Fotos machen. Also da muss schon einen Grund geben, warum ich das dann nicht mache. Aber das ist dann, das die freuen sich schon, ja. Ich habe sehr glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Irgendwo ist mindestens eine im Chat, wenn die jetzt schreibt, das stimmt nicht, bin ich natürlich kaputt, aber ich glaube, die sind eigentlich ganz zufrieden mit uns.
Okay, ich glaube, dann kommen wir mal zum Mord, ne?
Ja, endlich.
Endlich. Wir erzählen jetzt nochmal was zum Mord. Ich glaube, ganz viele, die hier zuhören und studieren, wissen wahrscheinlich schon was zum Mord, aber wir erzählen trotzdem nochmal was dazu, weil es vielleicht ja auch einfach Nicht-Juristinnen gibt. Also, wir fangen damit mal an, mit dem, was ich am liebsten Laien erkläre, den Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Also wichtig ist beides vorsätzlich. Also man will das beides, man will jemanden umbringen. Das hat nichts damit zu tun, ob das geplant war oder nicht geplant. Es ist beides eine vorsätzliche Tötung. Beim Mord kommt jedoch dazu, es ist eine Tötung mit sogenannten Mordmerkmalen. Das können entweder sein, welche, die ein besonders niederes Tatmotiv darstellen. Das ist Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonstige niedrige Beweggründe. Da kann man dann so alles drunter subsumieren, was es noch so gibt.
Rassismus.
Genau, Rassismus passt da gut drunter. Wenn die Tötung mit einer besonderen Tatbegehung war, zum Beispiel heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder mit der Tötung ein bestimmtes Tatziel verfolgt wurde, also Verdeckungs- und oder Ermöglichungsabsicht in Bezug auf eine andere Tat. Und jetzt habe ich kurz einen historischen Ausflug, weil ich das ganz spannend fand. Und Daniel sagte auch gestern, ich soll ihm das erst heute erzählen. Also, entwickelt hat sich das Ganze lange, lange vor unserer Zeit. Aber die Paragraphen Mord und Totschlag gab es schon 1872 im Reichsstrafgesetzbuch. Da waren sie allerdings noch so formuliert. Und ich glaube, da könnte ein bisschen auch dieser Irrglaube herkommen, das eine ist geplant und das andere ist ungeplant. Der Totschlag war nämlich eine Tötung ohne Überlegung und der Mord eine mit Überlegung. So, aber beides auch damals schon mit Vorsatz. So, und dann ist das Ganze 1941, schöne Zeit.
Kommt auf die Betrachtung an, ne?
Ich mache ja nicht umsonst diese Anspielung. Initiiert durch Roland Freisler, den Präsident des Volksgerichtshofs, verändert worden. Und die Mordmerkmale sind dazugekommen. Und das Gruselige ist, dass diese Fassung genau so heute noch im Strafgesetzbuch steht. In der Zeit wandte man die sogenannte Tätertypenlehre an. Da wurde auf eine bestimmte Gesinnung des Täters abgestellt. Also es gäbe für Mord bestimmte Tätertypen, daher auch dann die Mordmerkmale niedrige Beweggründe, Mordlust oder Habgier und auch die Formulierung, die auch heute noch so im StGB steht, Mörder ist wer. Also es gibt bestimmte Typen, die Mörder.
Typen von Tätern, die quasi nur durch ihre Tat sich enttarnen und nicht, also man ist nicht Mensch und wird dann als Mörder verurteilt, sondern man ist Mörder, genau. Und weil man Mörder ist, tötet man dann andere Menschen. Ganz schön. Ich wusste das mit Freisler, das war mir entfallen. Ich weiß nicht, ob das im Studium so gemacht wird, aber also für die Leute unter euch, die nicht wissen, wer Roland Freisler ist und mal 10 Minuten googeln über haben, lest mal durch Roland Freisler. War mal wohl ich meine, erster Weltkriegssoldat, bin ich mir nicht sicher. Spannend, ich meine, Freisler war sogar mal Kommunist, ist dann rüber zu den Nazis, jetzt muss ich überlegen, wie es für euch links und rechts ist, scheißegal, also zu den Nazis, und hat da Karriere gemacht und hat diese unsäglichen Prozesse vom Volksgerichtshof gemacht. Da gibt es die Prozesse gegen die Attentäter vom Juni 44, glaube ich, ne? Also Stauffenberg, wo es ja noch ein paar Leute mehr war. Unglaublicher Typ und dieses Volksgerichtshof-Ding, unfassbar, also das zeigt einfach, also die Verhandlungen waren so krass, dass selbst Goebbels gesagt hat, das können wir öffentlich nicht benutzen, ja, also, weil das sollen eigentlich so Schauprozesse werden, Allerdings hier Aulus Plautus, auch Grüße, dass ich den auch mal im Chat sehe, behauptet hier ungeprüft im Chat, dass er war auch bei der Wannsee-Konferenz, also bei der Veranstaltung, wo man überlegt hat, wie man die Vernichtung der europäischen Juden in Recht und Gesetz und Organisation setzt. Also Roland Freisler, ein unsäglicher Nazi-Jurist, also wirklich vielleicht der Ober-Ober-Nazi-Jurist sogar.
Und
ganz schlimmer
dessen
Typ.
Und Mordparagrafen haben wir jetzt hier noch. Das ist wirklich großartig.
Ja. Sagen wir noch was dazu, warum das alles nicht durchkommt? Also du?
Was nicht durchkommt?
Ja, warum das immer noch so
wie es ist. Jetzt, ich habe doch hier den schönen Referentenentwurf.
Ah, du machst mal den Referentenentwurf.
Genau.
Dann rege ich wieder eine Runde auf mit die Leute, die das blockieren.
Unter Heiko Maas, der Justizminister vor der aktuellen Justizministerin, ne? Oder war
juristisch in dieser Woche, ja, aber juristisch in dieser Woche nicht ganz vorne dabei. Eher im Mittelfeld diese Woche juristisch, muss man ehrlich sagen. Aber Heiko Maas, damals Justizminister.
Genau, hat eine Kommission oder so eingesetzt, um halt das Ganze mal zu reformieren, weil das auch dringend nötig ist. Und ich werde das jetzt nicht komplett vorlesen, aber so mal die groben Stichpunkte dazu vorstellen. Also erstmal dreht man das Ganze um, dass nämlich die 211 der Totschlag ist und die 212 der Mord. Das ist auch systematisch eigentlich ganz sinnvoll.
Das wird alle so verwirren, ja, die Spaßstudierende der nächsten 1000 Jahre.
So, und beim Mord ist es dann interessant, das ist dann, also erstmal nimmt man diese furchtbare Formulierung, Mörder ist wer, raus, sondern schreibt halt, wer einen anderen Menschen tötet. Die Gründe oder die Mordmerkmale bleiben relativ gleich. Also wir haben einmal dabei, dessen Wehrlosigkeit ausnutzt, grausam handelt oder, das ist neu, wenigstens einen weiteren Menschen in die Gefahr des Todes bringt. Und dann ist noch in einem zweiten Teil Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier und Verdeckungs- und Ermöglichungsabsicht und nicht niedrige, sondern menschenverachtende Beweggründe. Was aber neu ist, zumindest in der Ausführlichkeit, ist die Minderung der Tat, wenn zum Beispiel aus Verzweiflung gehandelt wird, um jemanden aus einer, also sich selbst oder einen nahestehenden Menschen aus einer ausweglos erscheinenden Konfliktlage zu befreien oder durch eine schwere Beleidigung, Misshandlung oder sonstige Rechtsverletzung zum Zorn gereizt wird oder in eine vergleichbare heftige Gemütsbewegung versetzt und dadurch unmittelbar zur Tat veranlasst worden ist. Genau. Wolltest du da jetzt was zu sagen?
Ja, wann wird das Gesetz?
Nie.
Warum nicht?
Also solange CDU, CSU hier regieren in diesem Land, wird das nicht gesetzt, weil die möchten das nicht.
Kurze Spoilerwarnung. Laura und ich sind in einer ehemals stolzen großen Partei, die SPD heißt. Also für die Jurin unter euch, den Witz ist jetzt geklaut.
Gut.
Ja, ganz kurz, Malte, keine Angst, wir machen jetzt keine Wahlwerbung, aber das zum Spoiler. Aber wir reden nicht über Politik, aber wir beide finden das nicht gut. Also keine Parteipolitik, aber liest euch da mal ein. Sorgt mal dafür, dass das, also nicht durch Wahlverhalten, sondern ich glaube tatsächlich, die sind reformbedürftig. Die Folge 0, die so eine furchtbare, 1, die so eine furchtbare Tonqualität hat, da regen wir uns schon mal ein bisschen drüber auf. Da gibt's verschiedene Probleme, warum das vielleicht gemacht werden sollte.
Genau.
Boah, Malte ist aber auch streng, ne? Jetzt hat er kurz Angst, dass wir hier eine rote Fahne hissen oder so. Wo kann man nicht meinen Hintergrund mal verändern kann. Okay.
Daniel, jetzt bist du.
Also, ja, jetzt, also kommen wir nochmal zurück, wie ist es jetzt? Jetzt ist es so, Mord ist also ein besonders fieser Totschlag. Und das ist natürlich wichtig, weil, also wenn man halt irgendwo mal sitzt und sagt, ja, Mist, da ist jemand tot, ja, und ich war das, dann muss man sich ja überlegen, das passiert halt im Leben mancher Menschen, ja, so ungefähr, ich glaube, 100, 200 Mal im Jahr in der Bundesrepublik. Also da muss man sich überlegen, was man machen muss. Und dann ist natürlich dieser Sprung von, du kriegst jetzt hier wegen der Tötung verurteilt, zu, du wirst jetzt hier wegen des Mordes verurteilt. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Und da muss man halt so ein bisschen drauf aufpassen, was man dann so macht als Rechtsanwalt und als Verteidiger oder als Rechtsanwältin und Verteidigerin. Weil das kann sehr schief gehen. Das Beispiel ist nämlich der heimtückische Überfall, der schief läuft, sag ich mal. Und da fangen wir mal ganz kurz an. Da ist es nämlich ganz gut zu zeigen, was man aufpasst, was man so erzählt, ne? Und was man, wie man sich so verhält. Und was man auch am Anfang erzählt, in der Mitte, am Ende und wie man plädiert. Fangen wir vielleicht mal an. Laura, was war nochmal Heimtücke?
Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit einer Person in feindlicher Willensrichtung.
Also,
warte. Also, arglos ist man, wenn man sich keines Angriffs versieht und wehrlos, wenn man infolgedessen in seiner Abwehrbereitschaft und Fähigkeit stark eingeschränkt ist.
Also, tüdelüdelü. ich sitze irgendwo und denke nichts Böses. Plötzlich kommt Laura rein und schießt mir in den Kopf. Ja? Was halt so passiert.
Passiert so regelmäßig.
Ja? Ja, genau. Wenn Laura mal wieder jemand in den Kopf schießt. Ja? Nein, also das ist so die Beispiel. Laura kommt rein, schießt mir in den Kopf. So, ne? Ja, eben denke ich noch Tüdelü, eben gleich bin ich tot, denke gar nichts mehr. So, also das wäre so der Beispiel. Ich rate bisschen weniger albern. Der Förster im Wald, ja, der vom Nebenbuhler mit dem Jagdgewehr aus einem 500 Meter Entfernung in den Kopf geschossen wird.
Und das ist
ne?
realistisch.
Der denkt noch 5 Meter. Also von hinten, so. Da gibt's jetzt so verschiedene Situationen. Man könnte zum Beispiel in die Situation kommen, dass man irgendwo hingeht, bewaffnet ist und am Ende ist diese Person tot und kann nicht mehr sagen, nee, ich habe den erst 5-mal beleidigt und dann hat der mich tot gemacht, ja. Da könnte man ja auch, da müsste man sich jetzt überlegen, na, warum ist denn ja eigentlich sowas passiert? Und wenn du da bewaffnet hingegangen bist, dann musst du ja nicht gewartet haben, sondern hast den gleich getötet. Ne? Wenn du irgendwo hingehst und den gleich tötest, ist das vielleicht heimtückisch. Wenn du jetzt sagst, nein, die haben sich vorher geprügelt oder der hat den vorher versucht, sagen wir mal, auszurauben oder hat das nicht geklappt und dann hat er ihn getötet, das war keine Heimtücke, dann könnte es sein, dass wir auf Probleme kommen. Bei einem Überfall wäre es dann hast du getötet wegen der Frage, hast du da eigentlich, wen hast du, das Geld haben? Und das andere Beispiel ist, wenn du sagst, naja, ich wollte da nur wegkommen oder ich wollte nicht erwischt werden, dann muss man ganz genau überlegen, was man sagt. Wenn man nämlich sagt, naja, ich wollte den jetzt aber eigentlich töten, damit ich nicht erkannt werde oder nicht erwischt werde, ich wollte nur weg, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass das Verdeckungsabsicht. Laura, was ist das?
Verhinderung der Aufdeckung einer anderen Straftat durch den Mord aus Sicht des Täters. Der eine Tat verhindern möchte, eine Aufdeckung verhindern möchte.
So, also das, danke, dass du so Stichwort
ja, toll, ne?
bist gerade. Das ist ein bisschen ätzend, Entschuldigung. Habe ich mir cooler vorgestellt. Also die Überlegung ist, also man muss halt aufpassen, wenn man sich einmal in diesem Bereich von diesen Mordmerkmalen bewegt, dass man nicht irgendwas erklärt oder das hängt ja auch dann viel an, was mit der Vorstellungswelt des Angeklagten zusammenhängt. Man muss aber aufpassen, dass man nicht das eine erklärt und das andere bekommt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch so ein paar andere, könnt ihr mal irgendwie nachlesen oder euch überlegen oder auch nachfragen. Man muss sich halt überlegen, bei diesen Mordmerkmalen, die sind halt ultra wichtig, weil das ist einfach so, das nennt sich Binarität der Tötungsdelikte, also das ist binär, das ist so 0 oder 1, ja, wenn du auch nur ein Mordmerkmal annimmst, dann ist ganz viel weg, ja, ein Mordmerkmal gleich lebenslange Strafe, so, Ende aus, kein Mordmerkmal, da ist echt viel Luft, dann ist das so 5 bis 15 Jahre, ne, oder auch lebenslang unter bestimmten Bedingungen, aber wenn du ein Mordmerkmal hast, dann sind ganz viele andere Prüfungsebenen weg und deswegen ist es sehr zentral, dass man die Mordmerkmale sich ganz genau anschaut, überlegt, wie kriegt man das weg und das Gericht weiß das auch. Also eine Schwurgerichtskammer weiß, dass das ganz genau prüft und das ist natürlich immer ein Schwerpunkt. Vor allen Dingen auch bei der versuchten Tötung. Ja, Beispiel, ich fahre jemand mit dem Auto an, ja, nur um der oder dem eins auszuwischen. Da ist man sehr schnell auf der Frage, sag mal, in dem Moment, wo ich losfahre auf dich mit dem Auto, ist das nicht eigentlich auch heimtückisch? Jetzt fällst du nur hin und brichst dir den Finger, ja, oder brichst dir gar nichts, hast eine große Prellung. Alles ist gut gegangen, hast einen Fahrradhelm auf, irgendwie sowas, ja. Dann sagst du ja, mein Gott, ich hatte dich halt angefahren, gefährliche Körperverletzung, was gibt's dafür? 3 Jahre, 4 Jahre. Und dann kommt die Schwurgerichtskammer und sagt, so mein Freund, wie ist das eigentlich, wenn ich jemanden anfahre, kann ich dann sicher sagen, dass es keinen Vorsatz gibt, dass ich mich damit abfinde, das ist der Vorsatz, die Person stirbt. Schwuppsibut, bist du im versuchten Mord drin, dann wird aus 3 oder 4 Jahren schnell 8 oder 9. Also da muss man, das ist halt die Gefahr bei solchen Geschichten. Mordmerkmale sind zentral und darum kämpft man auch in solchen Verhandlungen sehr hart. Klammer auf, so wie ihr Mordmerkmale lernt in der Uni, die sind ganz anders, nur um das mal zu sagen. Da kommt es am Ende auf ganz, ganz andere Sachen an, man lernt nur diese groben Sachen. Bei der Verdeckungsabsicht gibt es ganz viele Fragen, die man ganz, ganz detailliert sich angucken muss. Und das macht doch richtig Spaß, aber es geht halt auch verdammt viel.
Okay. Dann haben wir hier eine Frage, die sehe ich schon direkt, deswegen nehme ich die einfach mal auf. Daniel, wie viele Tötungsdelikte hast du schon verteidigt?
Ich glaube, die Frage möchte ich nicht beantworten. Es ist eine einstellige Zahl, aber die Frage ist ja, ich kann nicht, also unter Umständen verteidige ich ja Leute, wo das noch nicht öffentlich ist.
Okay.
Und wenn ich jetzt sage nur, es werden öffentlich 5 und ich sage 6, dann weiß jemand, und na, also das ist schwierig. Also es ist einstellig. Ich bin auch erst bald 2 Jahre Rechtsanwalt, das gebe ich auch zu, aber ich habe schon bald nicht mehr einstellig.
Okay. Wollen wir mal
bin aber noch ganz jung.
Zu der Verteidigungsstrategie oder den Verteidigungszielen kommen?
Leg los.
Gut. Also, erstmal, was ist denn das Interesse des Beschuldigten? Das kann verschiedenartig sein. Also, wenn der Beschuldigte auch schuldig ist, dann möchte er wahrscheinlich häufig trotzdem nicht bestraft werden oder zumindest milde bestraft werden, soweit das in dem Fall geht. Aber es gibt ja schon beim Mord auch ein paar Steigerungsformen. Wir haben das für Leute, die unseren Podcast kennen, in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal wieder gehabt. Man kann noch die Schwere der Schuld bekommen, man kann noch eine Sicherungsverwahrung bekommen. Das ist alles möglich. Und natürlich soll es ein faires Verfahren sein, der Prozess möglichst kurz und auch natürlich dann nicht so kostenintensiv. Wenn man nicht schuldig ist, dann möchte man ja, dass das Verfahren sich möglichst schnell erledigt, vor allem dezent und folgenlos. Und dass man, Dani hat das vorhin schon mal angerissen, dass das häufig schwierig ist, aber dass man auch weitestgehend rehabilitiert wird und auch seine Kosten erstattet bekommt und entschädigt wird. Und zur U-Haft haben wir vorne schon was gesagt. Natürlich möglichst schnell raus. Da hat Daniel eine Anmerkung zu, sehe ich hier in meinem Google-Doc.
Ja, also das ist immer so, die Leute sagen, ja, schön, dass sie da sind, ich würde dann gern raus. Und dann muss man mal gucken, das ist immer so, ja, also das ist
sagst,
klar.
Ja, Leute blöd haben, jetzt. Ist irgendwie. Ja, blöd.
Nein, also es ist schon so, dass Haftbefehle in allermeisten Fällen erstmal erlassen werden. Das muss man halt sagen, wenn man da erstmal steht, dann ist die Quote wahrscheinlich, dass weniger als 10% da jetzt irgendwie, gibt es ja doch keinen Haftbefehl. Danke, dass Sie es erklärt haben, Mensch, das war doch Ihr Zwillingsbruder. Sehr, sehr selten. Erfolgreich da vielleicht 15-20% der Leute, die erstmal einen Haftbefehl haben, dass man sie irgendwann jetzt so zeitlich wieder rauskriegt und nicht erst nach 6 Monaten oder so. Das ist schon so, muss man immer dran arbeiten. Aber die Frage ist ja, also man muss drei Sachen sich überlegen. Erstens, ist das sinnvoll, wenn die Leute draußen rumlaufen? Das klingt jetzt immer doof, aber das kann auch schaden. Ja, so. Zweitens, hat man genug Ressourcen? Ja, das ist ja immer eine Frage. Wenn man sagt, pass auf, das Wichtigste ist, dass ich jetzt erstmal rauskomme, alles andere ist egal, da muss man sich ja überlegen, man hat ja einfach nicht unendlich Zeit für jeden Fall. Es sei denn, da kommt die Familie und sagt, Herr Brunkhorst, wenn Sie hier 20 Stunden am Tag abrechnen, wollen Sie schon mal 100.000 Euro Vorkasse. Jetzt ist alles ein bisschen übertrieben, 20 Stunden übertrieben, 100.000 Euro. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und die letzte Sache ist, was für Schaden verursacht man dadurch? Wenn man jetzt irgendwelche Sachen erzählt, wenn man irgendwelche Sachen behauptet oder irgendwelche Nachforschungen auslöst, die man noch gar nicht überblicken kann am Anfang, kann man ja unter Umständen dafür sorgen, dass schon bestimmte Sachen einfach fest sind in so einem Verfahren und die man nie wieder eingefangen kriegt. Zum Beispiel, dass man sagt, ich bin's nicht gewesen. Ja, das mag ja am Anfang eine gute Idee gewesen sein, das zu sagen, am Ende vielleicht nicht. Vielleicht ist es am Anfang eine gute Idee zu sagen, ich erkläre mal, wie das war nämlich alles ein Unfall. Vielleicht ist das aber nach 6 Monaten oder 2 Monaten schon keine gute Idee mehr. Und da muss man einfach aufpassen. Es ist nicht so einfach, Leute rauszukriegen. Ich habe das vorhin erklärt, sobald das nämlich erstmal auch bei einer versuchten Tötung, also bei einer vollendeten Tötung, stellt sich die Frage seltenst, seien die schon sehr, sehr lange her. Bei so einer versuchten Tötung, da ist ja vielleicht der Schaden gar nicht so hoch und auch die Strafe vielleicht mit so, da kommt ja trotzdem immer dieser Zusatz der Tötungsdelikte Haftgrund, deswegen kriegt man die Leute kaum raus. Also muss man vorsichtig sein beim Morddelikt, muss man immer vorsichtig sein und man muss aber überlegen, also worum soll ich mich jetzt kümmern, soll ich mich 24/7 oder soll ich die Zeit, die ich habe für so einen Fall, das sind ja schon häufig 2-3 Tage die Woche, soll ich mich darum kümmern, dafür sorgen, dass das Ergebnis am Ende da ist oder soll ich jetzt wirklich meine ganze Energie darauf bringen, sie hier irgendwie mit brachialer Gewalt rauszuholen und was für Schaden vor sich da, das muss man einfach diskutieren. Meine Erfahrung ist, wenn Leute wirklich für sich einstehen, dass sie damit was zu tun haben, dass eine andere Person tot ist, dann fällt es auch nach ein paar Tagen relativ einfach zu akzeptieren, dass man deswegen jetzt erstmal in Untersuchungshaft sitzt.
Okay. Optimale Haftbedingungen sind auch so ein Ding. Was ist, ja.
Also Untersuchungshaft ist kacke, man darf nicht telefonieren, man darf nicht arbeiten und so weiter und so fort häufig. Da geht es häufig um gesundheitliche Fragen. Da geht es um die Frage, kann man Gefährdung ausschalten? Und dann halt vor allen Dingen, wenn es dann eine Tat ist, die es erlaubt, möglichst schnell Kontakt zur Familie. Das sind so die Sachen. Ist häufig ein Papierkrieg, so, man muss viele Anträge stellen, die muss sich mit der JVA rumschlagen. Was man auch nicht vergessen darf, jetzt sind ja nicht Leute, denen eine Tötung vorgeworfen wird, immer die besten, oder sagen wir so, es gibt in der Knasthierarchie, die es irgendwie schon gibt in unterschiedlichen Formen, gibt es Leute, die natürlich Respekt haben. Ja, hast du den ehrenhaft den anderen Mann umgelegt, der irgendwas Schlimmes gemacht hat. Die Leute haben vielleicht im Knast weniger Probleme grundsätzlich als die Leute, die vielleicht irgendwie mit einer Kinderleiche zu tun haben. Ja, also da gibt es natürlich ein Gefälle, wo man aufpassen muss, wo man sich besonders damit auseinandersetzen muss.
Genau. Und bestmöglich diskret sollte das Ganze dann auch sein.
Ja, wo steht eigentlich, dass ich dem, dem Arbeitgeber nicht sagen darf, dass er auf Kur ist oder im Krankenhaus? Ne?
Genau.
Muss man halt aufpassen, was man dann noch so erzählt, aber muss ja nicht jedem gleich sagen, worum es geht.
Jetzt redet Daniel leider nochmal. Nein, ich sage nicht leider, es tut mir leid. Aber ihr merkt ja, Daniel redet viel und gern. Aber Daniel darf noch mal was erklären.
Man sieht mich
ich jetzt, ja. Ich hoffe übrigens, dass wir nicht, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann rausgeschmissen werden, wenn wir zu lange reden.
Malte sagt dann Bescheid. Gut. Oder wir sagen nochmal CDU, dann fliegen wir eher raus.
Also, Freispruchverteidigung und Strafmaßverteidigung. Was ist das und wie macht man das?
Also, Freispruchverteidigung kennt ihr aus dem Fernsehen. Mein Mandant ist es nicht gewesen. Nein, 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 ich beantrage Freispruch. Und Strafmaßverteidigung ist gewesen, ich bitte um eine milde Strafe, wobei das man fast selten beantragt. Also man versucht, die Schäden zu vermindern. Und das gibt's eigentlich immer am Anfang, wenn man dann kommt, sagt, ich habe ein Problem. Dann muss man sich mal die Sachen angucken und dann muss man ihnen in einem ernsten Gespräch sagen, was man ihnen empfiehlt. Nämlich, pass mal auf, gar kein Problem, ich hau dich hier raus. Am Ende Freispruch, Kostenerstattung, piff, paff, puff. Oder aber wir beide müssen jetzt mal ganz, ganz kleine Brötchen backen. Wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass das für dich nicht so schlimm wird. Und das hängt halt damit zusammen, wie die Beweislage ist.
Genau. Und da kommen wir zu dem Punkt, der vielleicht auch einige von euch interessiert oder der ganz relevant sein könnte. Wie geht man damit um? Also wenn ein Mandant zum Beispiel leugnet und sagt, ich war es nicht und man hat aber die Akte vor sich und ist schwierig. Denn auch Schuldige leugnen häufig auch gegenüber dem Verteidiger ihre Schuld oder sagen, ich weiß nicht mehr, wie es war, ich kann mich nicht erinnern. Das kann aber, Daniel hat das gerade so ein bisschen angerissen, auch im Zweifel zum Schaden des Mandanten sein, weil ja auch man versuchen kann, den Tötungsvorsatz zu widerlegen. Es kann vielleicht, steht vielleicht eine verminderte Schuldfähigkeit im Raum, es ist vielleicht ein minderschwerer Fall. Oder man kann, ich habe das vorhin auch gesagt, es gibt ja noch die Möglichkeit der besonderen Schwere der Schuld, die man noch dranhängen kann. Auch der kann man entgegentreten, wenn man vielleicht Angaben macht. So. Es wäre halt blöd, wenn am Ende lebenslang rauskommt, weil obwohl es das vielleicht nicht müsste. Was macht man daher? Mandanten befragen. Daniel hat es auch gerade gesagt, man befragt den Mann, man zeigt ihm seine Optionen auf oder ihr, befragt ihn auch kritisch, versucht das alles zu verifizieren. Jetzt rede ich mal so ein bisschen, als hätte ich das schon gemacht, aber ich habe es mir angelesen. Daniel sagt aber noch nicht laut nein. Wenn der Mandant oder die Mandantin aber sagt nein, 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 ich war das wirklich nicht, dann verteidigt man das so. Stimmt es soweit?
Ja.
Gut.
Malte schreibt gerade, Limit ist wohl 1945, meint es aber nicht politisch, sondern wohl von der Zeit. Alles klar.
Okay, das schaffen wir.
Ja, das schaffen wir. Müssen wir gleich gucken mit den Fragen. Also, das ist vollkommen richtig. Also man muss halt mit dem Mandanten reden. Die spannende Frage, die sich so ein bisschen aufträgt, was macht man eigentlich, wenn die Akte sagt, er war es nicht und der Mandant sagt, super, ich war es trotzdem. Was macht man dann? Und die Antwort ist, ja, dann sagt man, ja, willst du es gestehen? Ich kann es dir nicht empfehlen, ich könnte es dir nicht beweisen. Wenn der dann sagt, ja, dann muss man ihn halt darüber aufklären, dass das unter Umständen das Ticket ist für sehr lange im Gefängnis bleiben. Und wenn er sagt, nein, ich will eigentlich nicht sehr lange im Gefängnis bleiben, dann sagt man, alles klar, dann verteidigen wir dich jetzt trotzdem auf Freispruch. Ne? Also wenn es möglich ist, muss man das machen. Wir haben das in der letzten Podcast-Folge diskutiert mit diesem Typen aus Halle. Mhm. Wo der Pflichtverteidiger angeblich, ich kenne den Prozess nicht gut genug, aber die Presse schrieb es, nicht alle Register gezogen hat, um dort die zu verteidigen. Das geht nicht. Also das geht schon, finde ich, nicht bei der einfachen Körperverletzung vom Amtsgericht. Und bei dem Schwurgerichtsverfahren geht es das gar nicht. Also beim Schwurgerichtsverfahren muss man jedes Register ziehen, alles machen, egal wie unangenehm es ist, muss man dort das als Verteidiger machen, weil es steht halt wahnsinnig viel auf dem Spiel. Ne, wenn man sich dann eine Nachlässigkeit gönnt oder wenn man dort einen Antrag nicht stellt oder wenn man irgendwie was macht, dann ist ganz schnell vorbei, dann gehen die Leute für immer ins Gefängnis. Weil lebenslang heißt halt nicht 15 Jahre, hört unseren Podcast, erklären wir es ein paar Mal, sonst machen wir es gleich nochmal, wenn wir Zeit haben. Also tatsächlich ist es so, haben wir nicht, gut, schade Schokolade. Also, ne, das ist so. Und das ist halt auch eine Besonderheit zu manchen anderen Sachen. Aber ich kann damit übrigens sehr gut schlafen. Ja, also ich habe beides schon gemacht, sowohl die Freispruchverteidigung als auch das andere. Die Freispruchverteidigung hat nicht so gut geklappt, muss man ja nicht fairerweise sagen. Und die Strafmaßverteidigung haben bisher alle ganz gut geklappt. Das muss man sich halt überlegen. Und wenn man aber sagt, man ist die Aufgabe ist, ich bin ja nicht dafür da zu entscheiden, ob der das war oder nicht. Das ist halt das Gericht. Ja. Dann sorge ich halt dafür, dass das Gericht möglichst so entscheidet, dass es gut für meinen Mandanten ist und fertig.
Wir haben jetzt noch drei kleine, ich will nicht Themenblock sagen, weil sonst kriegen die Leute Angst. Das ist zu viel. Drei kleine Themen einfach. Und ich glaube, wir versuchen es ein bisschen kürzer zu fassen da, damit wir noch zu Fragen kommen. Das einmal ist jetzt Beweismittel beschaffen oder ausschalten. Das ist auch wieder Daniels Part.
Ja, machen wir ganz kurz, weil wir tatsächlich jetzt, wenn wir noch 15 Minuten haben, noch die Chance haben wollen für die Diskussion.
Wenn ihr also, Fragen stellen wollt, vielleicht wollt ihr auch.
Ja, gehen. Wenn ihr keine Fragen stellen wollt, kann ich jetzt auch noch irgendwie 30 Minuten über DNA reden, bis ich mir auffällt, dass keiner mehr da ist. Also, wie ihr das mögt, ja. Also, die eine Sache ist tatsächlich Beweisermittlungen. Das habe ich vorhin oben schon angerissen. Lasst es uns da bewenden. Also, man kann tatsächlich eine Menge machen. Und dann muss man sich überlegen, ob man das dann selber zu Ende führt und in die Verhandlung einbricht oder ob man das der Staatsanwaltschaft steckt in der Hoffnung, dass die das machen. Da ist nicht nur meine Erfahrung, sondern auch von, weil vorhin die Frage auch kam, man hat ja den Vorteil, man ist dann ja vielleicht auch nicht nur in den eigenen Ermittlungen, in den eigenen Verteidigungen eingespannt. Man ist ja auch vielleicht mal in der einen oder anderen Sache bei einem Kollegen, wo man noch mitdenkt oder mithilft, auch noch mit dabei. So, die zweite Frage ist, Beweisverbote, haben wir vorhin drüber auch geredet, auch das lassen wir mal kurz. Man muss jedes Beweisverbot, was einem vorteilhaft ist, muss man ziehen. Allein, weil man vielleicht auch, wenn irgendjemand sagt, dass er das am Ende doch verwenden, vielleicht noch einen Revisionsgrund hat und das Ganze nochmal verhandeln kann. Und die Beweisanträge sind natürlich auch in die Beweisanträge sind, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist aber eine Geschichte für sich. Ich sag mal, überlegt euch mal, wie man einen Beweisantrag schreibt, dass auf einem Telefon keine illegale Software installiert ist. Das ist gar nicht so einfach, da muss man ganz schön viel denken, weil man darf nämlich keine negativen Tatsache machen. Und dann hatte ich hier noch als Beispiele Funktürme, Dropbox und Computer, Sendetürme und Y-Stammlinien DNA. Das wären jetzt so ein paar Geschichten, wo man erzählen kann, was Polizei eigentlich hinkriegt und was nicht und was Gerichte hinkriegt und was nicht. Das sind jetzt keine Spezialwissen, was man da braucht, aber ich spoilere das mal, das müssen wir vielleicht immer noch mal anders machen, ob der Zeit.
Über DNA es haben wir auch schon mal
geredet. Genau, es ist unfassbar, jetzt auch bei einer Mordermittlung, nur weil es eine Mordermittlung ist, heißt das nicht, dass alle Beteiligten, die Polizistin, der Polizist am Anfang, die Staatsanwältin, der Staatsanwalt und die fünf Leute des Gerichtes irgendwas verstehen, wenn es komplizierter wird als normal. Das ist also da schreibt irgendeine Polizistin, Polizisten, ja, das ist so und so, und dann zieht sich das komplett durch und man darf sitzen in der Hauptverhandlung und darf das alles auseinanderdröseln und sagen, sonst haben wir diesen Anfang, aber wie war denn das eigentlich genau gemeint? Und dann, oh, das war ja gar nicht so, dann war das ja ganz anders. Also das passiert schon und das ist natürlich in so einer Mordermittlung erheblich komplizierter als sonst.
Okay. Ich glaube, ich übernehme mal den Teil der Einlassung und du grätscht einfach rein, wenn dich was stört. Also die Einlassung des Angeklagten, der Angeklagten. Also was ist erstmal, was wird gesagt? Das muss in sich logisch sein. Es darf nicht im Konflikt oder sollte nicht im Konflikt mit objektiven Beweisen stehen. Das wäre irgendwie ein bisschen unklug. Und es darf es auch nicht schlimmer machen. Deswegen ist ja auch immer so die Überlegung, sagt man überhaupt was? Das hängt sicher auch von der Person, der oder des Angeklagten ab. Wer gibt die Einlassung ab? Nicht der Angeklagte, selbst in freier Rede zumindest. Weil das kann ein bisschen schief gehen. Das kann auch gar nicht, weil der oder die Angeklagte vielleicht irgendwie dazu nicht in der Lage sein könnte. Aber wenn jemand vor so einem großen Schwurgerichtsverfahren steht, ist man vielleicht auch nicht in der Lage, das dann so zu formulieren, wie es vielleicht günstig wäre. Deswegen gibt's eine vorformulierte Erklärung. Wer trägt diese vor, Daniel?
Idealerweise der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin. Also die Situation, man muss sich das mal vorstellen, stellt euch das mal vor, ist irgendwas schiefgelaufen, deswegen sitzt ihr jetzt vorm Schwurgericht und jetzt müsst ihr eine Einlassung machen und euer Anwalt sagt euch vorher, passt mal auf, wenn das gut läuft, ja, dann bist ihr wegen fahrlässiger Tötung und könntest in 3 Jahren zurück nach Hause zu Mama und den Kindern, ja. Und wenn das schlecht läuft, ja, dann werden deine Eltern, deine Kinder dich mit 30 noch im Knast besuchen müssen. Viel Erfolg, ja. Also jetzt übertreibe ich mal, ja. Also aber das ist ja die Spannweite, wenn das jetzt nicht ein klarer Freispruch werden soll, aber das ist die Spannweite, wie sowas ablaufen kann. Oder auch, pass auf, du kommst in 5 Jahren oder in 10 Jahren nach Hause oder in 20, ja. Das sind Situationen, ich würde mir nicht zutrauen, in der Situation frei zu reden. Ich würde mir in der Situation auch nicht zutrauen, was vorzulesen, dann nicht sagen, aber ich wollte noch mal dazu sagen und das geht halt alles schief, deswegen in Ruhe aufschreiben, in Ruhe besprechen, ein paar Wochen vorher immer wieder diskutieren und dann von der Anwältin, Anwältin vorlesen lassen. Und das ist das Mittel der Wahl, wenn es ein bisschen komplizierter wird, als, sagen Sie mal, waren Sie die Person, die eigentlich vor 6 Monaten im Rewe da für 20 Euro Zigaretten geklaut haben. Also dann macht man das mit einer Einlassung.
Alles klar. Ich habe die Frage im Chat übrigens gesehen. Ich würde die jetzt mal ans Ende schieben. Das passt da auch noch gut hin.
Und Sina.
Genau, zur Einlassung nochmal. Wann ist es sinnvoll? Es ist sinnvoll, sich damit zunächst zurückzuhalten, meistens. Und erst im Laufe des Verfahrens diese Einlassung abzugeben. Aber, das fand ich ganz interessant, der BGH sagt, der Richter oder die Richterin darf einer nach der Beweisaufnahme erfolgten Einlassung weniger Beweiswert zukommen lassen. Weil man könnte sich ja angepasst haben an die Beweise, die vorher erhoben wurden.
Der Standardproblem, also die Schwurgerichte erwarten eigentlich immer, dass man, wenn man sich in Ermittlungsverfahren nicht einlässt, dass das am ersten Tag passiert. Und da ist auch die Presse drauf getrimmt oder dann am zweiten, also bevor der Rest anfängt. Und das kann schon unangenehm werden, wenn man das nicht macht. So nach dem Motto, jetzt habe ich aber so geplant und die Polizei ist erst in 3 Tagen geladen. Ja, was ist das jetzt mein Problem oder was? muss der Polizist halt morgen kommen und nicht erst nächste Woche. Und wenn nicht, dann warum, ne, Polizisten darf man übrigens auch nicht am Anfang vernehmen, das ist eine andere Sache, aber also das sind so Sachen, tatsächlich kommt das auch massiv drauf an, ne? Wenn man von vornherein erklären will, wie es gelaufen ist, kann man es auch noch früher machen, aber regelmäßig ist das am Anfang oder halt, wenn die prozessuale Struktur, man ist ja nicht gezwungen, ne? Und die Frage ist halt, wenn es nicht besser wird mit einer Einlassung, dann lässt man es halt sein und dann gibt es halt irgendwann Situationen, wenn es doch besser wird. Also da muss man halt auch eine gewisse Coolness haben, die Mandanten, die ich so erlebe, tendieren immer zu, wollen wir jetzt nicht doch? Und der Richter hat schon wieder gesagt, nein, wollen wir nicht. Das gibt einen Grund, warum wir das nicht machen.
Okay, ich sag einmal, bevor wir zu dem ganz kleinen Schluss kommen, wenn ihr Fragen jetzt noch habt, dann stellt sie am besten, schreibt sie schon mal ruhig in den Chat, damit wir die alle noch, oder hauptsächlich Daniel, aus der Praxis sie beantworten kann. Letzter Punkt, Revision vorbereiten, Daniel.
Ja, das ist auch nur ein Punkt, den man ganz kurz anreißen muss, wie bei jedem Verfahren, muss man sich halt im Laufe des Verfahrens und auch zu Beginn mal überlegen, es könnte ja sein, dass dieses Gericht vollkommen falsch das alles sieht und hier was macht, was gar nicht sein kann. Da muss man natürlich gucken, wie man eine Revision vorbereitet, gibt es dicke Bücher für. Das Problem ist, das ist so die Strategie, die man so am Landgericht in der kleinen Kammer oder am Amtsgericht macht, dass man also sagt, ich würde gern heute auch fertig werden, ich habe mein Plädoyer auch vorbereitet, aber ich habe hier noch einen Beweisantrag und noch einen Beweisantrag und noch einen Beweisantrag und noch einen Beweisantrag, also Waschkörbeweise da Beweisanträge reinschleppen. Das funktioniert tatsächlich relativ gut bei Verfahren, die bei diesen kleinen Gerichten laufen, weil die nicht darauf eingestellt sind. Einigermaßen cooler Vorsitzender oder einigermaßen coole, also von abgebrüht, Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer würde sagen, ja gut, dann machen wir halt noch 10 Verhandlungstage, ist nicht mal ein Problem. Ne? Also die Zeit haben wir. Weil das ist nämlich die Strategie, dass man quasi so viel reinkippt, dass sie von Fehler machen und dann sagen, die nehmen uns halt die Zeit. Kann klappen, kann nicht. Deswegen muss man da sich, glaube ich, eher überlegen und da eher ein bisschen mehr mit Klasse als mit Masse arbeiten. Während man bei anderen Verfahren auch mal mit Klasse reden, mit Masse arbeiten kann. Das, glaube ich, ist keine gute Idee in so einem, Verfahren. Kommt auch massiv auf die Stimmung an. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, ein bisschen mehr Klasse als Masse.
Okay, dann sind wir am Ende und können mit den Fragen anfangen. Und die erste war, was macht, ich glaube, du wirst gemeint, Daniel, das ist aber auch okay, weil ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit. Einen guten,
machst du ja
einen
bald.
Guten Strafrichter, eine gute Strafrichterin aus.
Also, ich glaube, eine gute Strafrichterin oder ein guter Strafrichter sorgt dafür, dass eine kollektive Arbeitsatmosphäre ist. Das ist das Wichtigste. Es gibt so Richterinnen und Richter auch, auch in Schwurgerichtsverfahren oder insbesondere in Schwurgerichtsverfahren, wo einfach eine Stimmung ist, wo man sich jedes Mal überwinden muss, was zu sagen. Weil einfach so eine aggressive Grundstimmung ist. Die kann man auch selber verursachen als Verteidiger, aber die kann auch von vorne kommen. Und ich glaube, dass in solchen Verfahren, da stellt man dann doch nochmal ein paar Sachen, um die zu nerven oder zu disziplinieren. Ja? Und ich glaube, das ist das, dass man muss dafür sorgen, dass es, wenn es irgendwie möglich ist, man kann das ja auch wieder als Verteidiger komplett kaputt machen, da kann man tatsächlich das auch hardcore kaputt machen, indem man halt dafür sorgt, dass man halt der Typ mit der lautesten Stimme und den, der immer recht hat. So, ich glaube, ein guter Strafrichter und eine gute Strafrichterin nimmt sich zurück, die sind die Chefs, das wissen wir doch alle, und lässt ein bisschen Zirkus von allen Seiten zu, wenn es zu bunt wird, wird es zu bunt und greift halt erst ein, wenn es unbedingt ist. Das wäre meine Dinge. Und natürlich ist die letzte Frage oder die letzte Sache, das Ergebnis muss stimmen. Ne? Also wenn man halt mit allen nett ist und dann haut man der Staatsanwaltschaft oder gar der Angeklagten so richtig eine in die Fresse, dann wird das nicht dauerhaft so sein. Ne? Das, also ich glaube, Maß, ja, nicht zu viel, nicht zu wenig, natürlich nicht zu viel und eine gute Atmosphäre.
Okay, dann habe ich von anderen was gesehen, das habe ich kurz nachgeschlagen. Und zwar, wie die Höchststrafen sind im Jugendgerichtsgesetz, also gegen Jugendliche und Heranwachsende. Ich meine, Heranwachsende sind 18 bis 21, ne? Ja, bei Jugendlichen geht es nach 18 JGG, das sind maximal 10 Jahre für Mord oder für Taten, die ein gewisses Strafmaß haben. Und bei Heranwachsenden sind es 15. Also lebenslänglich gibt es für Jugendliche und Heranwachsende nicht.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, und weil die Frage spontan kommt, das ist jetzt das Problem mit diesem Live-Format. Ich habe ein Störgefühl, weil ich mal in einer Sache gearbeitet habe. Ich glaube, das war ein jugendlicher Täter, also U18, der hat 12 bekommen, das geht irgendwie auch.
Habe ich doch gesagt, das ist ja ein Heranwachsender schon.
Wenn der 17 ist?
Sogar immer so 18 gesagt.
Also ja. Man kann für eine versuchte Tötung erheblich lang kriegen. Auch für eine versuchte Tötung kann man 12 Jahre kriegen als Jugendlicher. Aber das müsste ich nochmal überprüfen. Aber grundsätzlich ist das, wie es ist. Also grundsätzlich ist 10 zu viel.
Genau. Dann ist die Frage.
Um das anzufügen, gibt es beim JGG entsprechend zur Schwere der Schuld und Sicherheitsverwahrung? Die Antwort lautet meines Wissens nach nein. Wenn Jugendrecht Anwendung findet, dann kein JGG, keine Schwere der Schuld und keine Sicherheitsverwahrung.
Okay, dann noch eine Frage, Daniel, ob man als Strafverteidiger irgendwann die Seiten wechseln möchte und lieber auf der Staatsanwaltschaftsseite sein möchte?
Nein, nächste Frage. Also nein, warum nein? Also ich habe vorhin einen Witz zugeschickt bekommen, der lautet, wenn man sich selbstständig macht, hat man endlich keinen Chef mehr und hat nur noch die pure Existenzangst. Das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Ich bin selbstständiger Rechtsanwalt, auch seit dem ersten Tag. Das ist nicht immer ganz einfach, weil irgendwie muss man diesen ganzen Bums ja auch finanzieren, den man den ganzen Tag macht. Aber man hat erstmal keinen Chef. Wenn ich irgendwo hingehe und sage, pass mal auf, Freund, deine Nase passt mir nicht, dann vertrete ich den halt nicht. Fertig. So, ne? Und ich habe da ehrlich gesagt wenig Probleme. Rebecca schreibt die Frage nochmal, wenn ich sie beantworten soll, bitte in den Chat für alle. Also ich habe da wenig Problem mit und ich finde das gut und ich fühle mich ganz gut in der Position des Underdogs, dass ich halt sage, Mensch, also die haben halt den riesen Apparat und ich muss halt immer denken und viel Tricks mir überlegen, aber ich komme damit klar und ich komme auch damit klar, wenn da eine Familie weint, weil der Angehörige getötet wurde und alle sagen, du bist jetzt der Verteidiger des Teufels, du Teufel, damit komme ich ganz gut klar. Ja, weil das ist halt meine Aufgabe, im Rechtsstaat braucht man halt solche Leute. Vollkommen egal, ob der jetzt, da komme ich klar. Bei der Staatsanwaltschaft sitzen, da hast du nicht nur einen Chef, sondern dein Chef hat einen Chef und der hat einen Chef und der hat einen Chef und der hat eine Justizministerin. Ja, da habe ich schon gar keine Lust zu. Dann dieses Aktenprügeln da habe ich, also dass so viel sind, so schnell machen, habe ich keine Lust zu. Und dieser Verfolgungseifer trifft mich einfach nicht. Also wenn ich Staatsanwalt wäre, würde ich, glaube ich, einfach in 2 von 3 Fällen sagen, was soll der Bums? Ja, das ist er doch nicht gewesen. Und selbst wenn, wen interessiert's? Ja, will man, also das trifft mich nicht. Ich habe trotzdem irgendwie Mitleid zum Beispiel mit den Angehörigen oder auch den Opfern, aber das kann ich irgendwie abschirmen. Ja, das ist nicht mein Auftrag. Also ich habe keinen Bock, darauf zu wechseln. Außerdem schaut euch mal an, was Staatsanwälte verdienen. Das mag vielleicht am Anfang einer Juristenkarriere ganz spannend sein. Nach 10 Jahren vielleicht gerade so. Da hat man auf jeden Fall den Vorteil, dass die Sparkasse einen auch wie das Häuschen finanziert. Aber dauerhaft da auf dieser Position sitzen, sich nicht entwickeln können, mit Technik aus den 90er Jahren arbeiten, finde ich unsexy.
Frage von Rebecca, wie kommt man psychisch damit zurecht, einen Mörder zu verteidigen, einen Mord?
Beides, also am Ende ist es ja vielleicht auch ein Mörder. Ich komme damit gut klar. Also ist natürlich, ich habe auch schon mal eine Nacht nicht geschlafen. Und ich habe auch schon mal eine Woche lang über moralische Implikationen nachgedacht, immer wieder. Aber am Ende ist es nicht meine Aufgabe zu entscheiden, ob es jemand war oder nicht, sondern meine Aufgabe ist dafür, dass der Rechtsstaat, da sind wir wieder bei Freisler, dem Nazi vorhin, da gab es niemanden, der sich auf die Seite gestellt hat. Und unser Staat ist kein Freisler-Staat. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass jemand da sein, also wenn mir was passiert oder mein Papa, wenn der angeklagt wird, wegen was auch immer, ja, oder irgendwelche andere Familienmitglieder, dann muss doch jemand da sein, der sagt, pass mal auf, egal was passiert, ich bin dein Verteidiger und ich mache alles, was nicht verboten ist, damit du nicht verurteilt wirst. Das braucht man. Und damit kann ich ganz gut leben.
Okay, ich bin jetzt weiter Stichwortgeberin. Ob du ja. A, wirklich mal Feierabend hast und B, manchmal Angst vor den eigenen Mandanten oder deren Familie?
Apropos Angehörige, die sehen das vielleicht anders. Nein, also es ist als selbstständiger Rechtsanwalt, ist es schon so, aber als Anwalt überhaupt, wenn man selbstständig ist, dass das schon manchmal sehr lange dauert und dass man das auch mit nach Hause nimmt und so. Ich kriege schon mal hin, einen Tag nichts zu machen oder auch mal 2. Das ist halt massiv.
Es gibt auch mal Urlaub. Halt,
Es gibt auch mal Urlaub. Laura und ich waren zum Beispiel letztes Jahr auf Kuba mit vielen anderen Leuten. Das war sehr schön. Und dann kam direkt danach
die Pandemie. Vor der Pandemie waren wir auf
Kuba. Das war sehr schön. Nein, also man kann Urlaub machen, man kann sagen, es ist alles eine Frage der Organisation. Aber es ist natürlich schon was, was einen irgendwie beschäftigt und was auch viel Zeit frisst. Auf der anderen Seite, wenn man das ein bisschen gut macht, sind die Verdienstmöglichkeiten nicht schlecht und man macht halt was Sinnvolles. Okay. Hier werden Grüße werden und weiter.
Genau, ob du Angst vor den Familien oder von den Mandanten, ob es Mandanten gibt, vor denen du Angst hättest oder vor deren Familien.
Oder deren Clan. Respekt habe ich schon. Also ich habe mich bald 2 Jahre zugelassen und ich habe noch an keiner Stelle Angst gehabt, dass es mir gleich körperlich an den Kragen geht. Manchmal hat man so, das hat jetzt aber auch mit dem Mord so das Gefühl, dass man sowas hat, dass man sagt, Mensch, der ist schon ganz schön weit draußen, also jetzt, der merkt nicht mehr so ganz, ist, ob das so sicher ist oder nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so zierlich gebaut, ich sage, 1-2 Schläge halte ich aus und gehe zurück, ja, so, also ich glaube schon, dass ich mich da nicht anbiete, und man muss dann immer eine Sache überlegen, ich bin der Einzige, der auf deren Seite ist häufig. Ja, also ich habe schon Mandanten gehabt, da haben alle gesagt, die Familie hat sich für die nicht interessiert, das Staatsanwalt, die Polizei nicht, im Knast waren die letzten Underdogs, und dann will ich da einzeln sagen, pass mal auf, ich versuche alles, um dich rauszugehen. Das klappt vielleicht nicht, aber dann wird es vielleicht nur ein Jahr weniger. Aber und dann das sorgt schon dafür, dass man Familie ist schon manchmal anstrengend, und es gibt natürlich Clans, Organisationen und so weiter. Ja, vielleicht sollte man nicht, das gilt aber ganz grundsätzlich im Leben, man sollte vielleicht nicht irgendwie Leute betrügen oder denen falsche Hoffnung machen. Das mache ich aber nicht. Also meine Sache ist halt, dass ich sage, pass mal auf, sie wollen jetzt hören, sie geben mir 5.000 Euro und dann kommt Peter nach Hause. Ja, sag ich, sie können mir 1 Million Euro geben und ich versuche immer noch, dass Peter nach Hause kommt, ja, aber ich kann das gar nicht versprechen. So, also das muss man halt auch schon klar machen.
So, wir haben jetzt noch 2 Fragen. Ich glaube, das müssen jetzt die letzten sein. Und,
ja, wenn wir gleich abbrechen, wäre sehr traurig. Dann vielen Dank,
ciao. Genau. Also einmal, ob es sowas wie Supervision gibt und ob du noch Kontakt zu ehemaligen Mandanten hast.
Nein, die keinen Kontakt zu ihren Mandanten. Da hat sich noch keine Freundschaft daraus ergeben. Ich bin auch ehrlich, da gibt's höchstens so 1-2, wo ich das mir überhaupt vorstellen kann. Ich sieh's die eigentlich auch alle. Gibt nicht alle Mandanten halten das durch, aber da Freundschaften würde ich jetzt nicht sagen, und so Privatkontakt ist so schwierig. Und Supervision, wenn Dragon Lee ist, glaube ich, auch unser Hardcore-Strafbar-Army-Twitter-Fans.
Genau, gab es eben auch schon die Strafbar-Army.
Genau.
Freut mich.
Sehr stolz auf euch, danke. man nicht so richtig, aber man diskutiert natürlich ständig, also ich diskutiere jetzt noch mit meinem Sozius, Grüße an Joachim, wenn er hier da ist, eigentlich alle wichtigen
Fälle. Es war Joachim drin,
ich und Traum. Also mit meinem Sozius, mit dem ich mich jetzt zusammen eine Kanzlei aufgemacht habe, die sehr fähig ist und immer mal gute Referendare und Praktikantinnen und Praktikanten sucht und eine Refa, da diskutiert man das schon. Aber systematisch ist das nicht, und ich versuche immer mit Leuten auch mal über dies und das und jenes zu reden, also mit anderen Verteidigern dies und das zu reden, um mal was zu diskutieren. Das kommt dann nächsten an Supervision ran.
Okay. Wir haben keine weiteren Fragen, dann kommen wir zum Dankesblock. Wir danken, ich habe mich das vorher schon gefragt, den beiden Elsen, also Elsa Göttingen und Elsa Hannover. Vielen lieben Dank, dass ihr uns diese Plattform gegeben habt. Das war sehr aufregend. Ich habe mal geguckt, wir hatten in der Spitze irgendwie 120 Zuhörende. Das ist schon krass. Genau. Und
das schafft mancher Strafrechtsprof nicht, außerhalb der Folge.
So, dann jetzt Daniel. Die anderen, ja.
Ja, wir müssen dann danken an die Elsen. Nathalie, sie wird wissen, wer es ist. Die hat nämlich den Kontakt hergestellt zu Malte, der das Ganze irgendwie vorbereitet hat und nicht sich in die Sonne gelegt hat. Danke dafür. Es geht noch gar nicht zu Ende, es ist 46, ihr könnt noch weiter fragen. Danke an die Strafbar-Army.
Genau. Und dann wären wir jetzt fertig.